Das ist so geil! Endlich!
Das klingt total geil!
So was Ekelhaftes.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das?
Verfickte Scheiße nochmal!
Pornografie. Das ist das leiseste Intro, was ich jemals gehört habe.
Echt? Ja. Wie ist bei dir? Bei mir ist gut.
Sehr leise. Ich nehme es wahr.
Ich finde, dass es dann wirklich vorbei ist.
Herzlichen Glückwunsch zur 50a, dem ersten Teil der 50. Episode des Florian Primel Podcasts. Was? Wie? Erster Teil? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir die zwei beliebtesten Formate dieses Podcasts, nämlich die Fragen und das Bierli Recap, einfach mal mit einem Gast ausweiten. Und darum präsentieren wir den Florian Primel Podcast mit Lars Holscher,
Florian Primel
und Natascha Primel.
Hallo!
Wir machen heute Fragen und trinken dabei Bier oder Wein, je nachdem, wer wir sind.
Lars, mischen geht nicht.
Mischen würde auch gehen.
Man muss sich am Anfang für eins entscheiden.
Ah, okay. Das heißt, ich habe mich für Meisel & Friends IPA entschieden. Wofür hast du dich entschieden?
Selbstverständlich auch für Bier.
Du kannst das Grüne oder das Rote haben. Wir haben eben das Rote getrunken, was das India Pale Ale ist, und das Grüne ist das normale Pale Ale.
Überrasch mich.
Okay, weil du hast es ja noch nicht getrunken, darum bekommst du jetzt das Grüne.
Ja.
Das ist auch wirklich ekelhaft. Also wir haben jetzt
das Bier ist ekelhaft.
Wir haben jetzt ungefähr 10 Sendungen lang, würde ich jetzt mal schätzen, Craft-Biere durchprobiert.
Ja.
Und es hat dazu geführt, dass ich wirklich ein Craft-Bier gefunden habe, nämlich dieses Meisel & Friends India Pale Ale, was mir sehr gut gefällt, was aber 6-mal so teuer ist wie das Bier, was ich normalerweise trinke. Weshalb ein Sixpack fürs Wochenende zu besorgen davon schon eine ernsthafte Investition darstellt.
Ich trinke Rotwein.
Was denn für ein Fabrikat?
Frag mich doch bitte nicht, ich weiß es nicht. Die Flasche ist leider in einem anderen Raum, aber er ist sehr lecker.
Immerhin aus der Flasche.
Ja.
Es ist ein trockener Rotwein, das kann ich dir sagen. Und er schmeckt sehr fruchtig. Ja.
Wunderbar. Okay, zauberhaft.
Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Unglaublich.
Ich probiere auch mal mein Bier.
Genau. Ich mache mir auch mal meins auf. Ich trinke das, wie gesagt, das ganz gewöhnliche, das rote India Pale Ale.
So.
Was steht denn bei dir drauf?
Bei mir steht Pale Ale. Ein echtes Brett an Aroma, Zitrusnoten, karamelligem Malzaromen und Hopfen ohne Ende. Komplex und super süffig.
Alter, du klingst so geil, wenn du nah an dem Mikrofon dran bist. Dann müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, ich habe ja hier die Vintage-Mikrofone zum Laufen gebracht und Lars spricht jetzt in dieses Sennheiser MD21 aus den 60er Jahren. Und es klingt wirklich ganz zauberhaft, wenn du dann
dran bist. Das ist alles so schön.
Damals war alles besser.
Ja.
Also, außer die Stecker, denn die kosten heute 30 Euro, wenn man sie kaufen muss. Oh, Prost!
Ja, Prost, würde ich sagen.
Moment. Warte. Oh, war gar nicht so schlecht. Mit einer Sprudelwasserflasche und einem Weinglas kann man schöne
Anstoßgeräusche erzielen.
Gediegen.
Und wie ist es?
Es ist köstlich. Das kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Das finde ich deutlich leckerer als das, was ich eben hatte.
Besser als das Rote. Du erinnerst dich, dass wir dem Roten mal 8 Punkte gegeben haben auf der Bierskala.
Ja, aber das ist noch deutlich schmackhafter.
Wollen wir tauschen kurz?
Ja.
So als wären wir ein altes Ehepaar im Restaurant. Ich will auch mal was von deiner Fischplatte probieren. So.
Jetzt bin ich wieder beim Roten angekommen.
Ich probiere das Grüne. Also ich finde, das Grüne schmeckt signifikant entspannter.
Ja, ja.
So, und jetzt
das haut einem nicht so direkt weg.
Jetzt gebt ihr mir beide nochmal beide Biere und ich werde einen direkten Vergleich
unbedingt
anstellen. So, jetzt habe ich in jeder Hand ein Bier. Mhm. In der rechten habe ich das Pale Ale. Achso, und in der linken Hand habe ich das Indian Pale Ale. Ich probiere das Indian Pale Ale mal zuerst.
Mmh,
oh.
So, der direkte Vergleich.
Ein Bild für die Götter.
Also das Indian Pale Ale ist wesentlich süffiger. War das, wo drauf stand, dass es so süffig ist?
Nee, das war das normale Pale Ale, was
Mist.
Schön süffig war und nicht ganz so aufdringlich ist vom Geschmack.
Das stimmt tatsächlich, das ist nicht ganz so aufdringlich. Aber ich könnte jetzt...
Also das, ich finde, das IPA ist halt deutlich mehr auf die Fresse. Wenn du das, das Grüne, das gewöhnliche
das Pale Ale... Das Grüne wäre mir zu teuer.
Mm.
Dafür, dass es so normal schmeckt. So, ich gebe euch die Biere zurück.
Ja, dann müssen wir mal tauschen.
Genau.
Achso.
Nicht die Biere überkreuzen.
Das bringt Unglück.
Gut, aber widmen wir uns nach diesem kurzen Exkurs in die Welt der Biere, die es bei Edeka zu kaufen gibt. In was für Zeiten leben wir bitte? Fuck yeah. Den Fragen aus dem Political Compass.
So.
Wait that. Ich muss mal eben gucken, wo hier was ist. Moment, auf dem Soundboard.
Das hat ja astrein geklappt.
Unglaublich, oder?
Das muss ich, glaube ich, noch kurz aufstoßen und dann kann ich auf die Frage vor. So. Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen.
Da ihr so lange überlegt, fange ich einfach mal an. Ich würde definieren wollen, was die wirklich Benachteiligten sind zuerst. Um diese Frage adäquat beantworten zu können.
Naja, die wirklich Benachteiligten müssten ja eigentlich die sein, die von keinem Sicherheitsnetz mehr gefangen werden. Die irgendwo völlig durchs Raster fallen.
Naja, ich glaube, die Frage zielt ja darauf ab, was das bessere Sicherheitsnetz ist. Also ich glaube, damit geht es nicht. Ich glaube, das taugt als Definition nicht, um die Frage zu beantworten.
Naja, aber die, also zumindest meiner Definition nach gibt es in unserem Sozialsystem, wenn es denn greift, keine wirklich Benachteiligten.
Aber ist nicht schon jemand benachteiligt? Also es gibt ja zum Beispiel auch private Hochschulen in Deutschland. Ist dann nicht schon jemand benachteiligt, der nicht die Chance hat, das Geld aufzubringen, um zum Beispiel in Hamburg auf eine Hochschule zu gehen?
Nein.
Weil?
Weil wir staatlich genug Möglichkeiten haben, uns in alle Richtungen zu verwirklichen. Und alles andere ist ja nur eigentlich nur ein Plus. Und wenn man sich diese privaten...
Ja, aber ist nicht jemand schon benachteiligt, der dieses Plus nicht auch nutzen kann?
Dann sind ja alle außer einer benachteiligt.
Wenn es nur einer ist, aber es ist ja nicht nur einer, es ist ja eine ganze Gruppe von Menschen. Also wenn ich mir aber die Hartz-IV-Empfänger vorstelle und einer sagt vielleicht, oh, ich würde so gern studieren gehen, aber ich habe keinen NC, der zulassen würde, dass ich auf einer staatlichen Hochschule studieren kann, aber private Hochschule ist zu teuer, dann ist der doch benachteiligt, oder?
Dann ist er ja aber benachteiligt, weil er im Zweifelsfall halt, glaube ich, einfach zu schlecht ist, um auf eine Uni zu gehen. Das hat dann ja nichts mit Geld zu tun. Ich glaube, hier geht es ja um Geld, wenn wir von Wohltätigkeit sprechen.
Geht es eher um die Leute, die hungern?
Ja.
Zum Beispiel, okay.
Können wir noch die Frage bitte nochmal hören?
Ja, das können wir ganz unbedingt. Und zwar, wenn ich wieder nach oben gescrollt habe, Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen.
Der Kern der Frage ist, ob wir einen Sozialstaat brauchen oder ob die Tafeln reichen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Oder die Tafeln und Spenden, wie auch immer.
Genau, du hast ja die Möglichkeit, zur Tafel zu gehen oder das Geld bar ausgezahlt zu bekommen. So, das ist es ja schon mal. Und wenn...
Naja, welches Geld? Du bist jetzt hier gerade, du bist gerade im deutschen Sozialsystem, wo du von irgendwie...
Wovon reden wir?
Wo du vom Staat Geld bekommst.
Ja, und wovon reden wir?
Naja, die Frage fragt, ob das deutsche staatliche Sozialsystem der seligere Weg ist, um den wirklich Benachteiligten, die wir noch nicht definiert haben, zu helfen, oder ob man das über Wohltätigkeit organisieren sollte, was halt eher ein amerikanisches System wäre.
Hm.
So verstehe ich die Frage.
Ja.
Ja, wobei die Wohltätigkeit dann ja immer von anderen Menschen abhängt, ne? Also da muss es ja auch genug Leute geben, die
das
dann machen.
Das ist genau der Kern der gefragten Problematik.
Da müssen wir überlegen, ob es denn genug Menschen gäbe und ob sich so ein soziales Netz überhaupt herstellen lassen würde.
Und ob sich so ein Netz überhaupt herstellen lassen muss.
Und ob das den wirklich Benachteiligten besser hilft.
Wow.
Wir stehen also noch am Anfang bei dieser Frage. Ich würde gerne noch mal zurück auf die wirklich Benachteiligten. Wer sind denn die wirklich Benachteiligten?
Nee, die Arbeitslosen. Ja,
genau. Die Arbeitslosen.
Die Langzeitarbeitslosen ohne Chance erstmal auf Wiedereingliederung in ein Arbeitsverhältnis. Vielleicht die es ohne fremde Hilfe nicht mehr schaffen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Oder
auf den ersten Arbeitsmarkt.
Genau. Sich selbst tragen zu können. Die sich ohne fremde Hilfe nicht selbst tragen können. Mhm.
Gehören da zum Beispiel Deutschland Armutsrisiko Nummer 1 Alleinerziehende mit rein?
Ja, auch irgendwo, ne? Klar.
Okay. Gut, wir haben also als die wirklich benachteiligten Leute definiert, die nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, ihr eigenes Leben außerhalb von Zuschüssen oder irgendwelchen Zuwendungen zu finanzieren, richtig?
Ja.
Ja.
Und zwar unabhängig davon, ob der Grund dafür jetzt Unfähigkeit, Krankheit oder Kinder ist.
Mhm.
Gut, damit können wir arbeiten. So, sind die jetzt besser dran, wenn sie, um es ein bisschen brutal auszudrücken, vom Staat durchgefüttert werden? Oder sind sie besser dran, wenn wir ein System aufbauen oder auf ein System setzen, das auf private Spenden setzt?
Also ich bin der Meinung, dass das eine staatliche Aufgabe ist. Also und dass die finanziellen Mittel die größtmögliche Selbstständigkeit in dieser Situation für die Leute darstellt.
Mhm.
Also durch Geld bist du zumindest dann, du bist zwar schon abhängig von einer Institution, aber du bist unabhängig von anderen Leuten und kannst dich halt so verwirklichen, wie du willst. Und bist nicht darauf angewiesen, dass jetzt Herr Meier XY irgendwo Essen ausgibt oder Frau so und so gerade eine Suppe kocht oder keine Ahnung.
Ja, also durch so eine staatliche Unterstützung wird der ganzen Geschichte irgendwo der Thrill genommen, sag ich mal. Du weißt ja, dass du jeden Monat was bekommst und nicht darauf angewiesen bist, ob irgendjemand jetzt Bock hat, seine Gulaschkanone anzuschmeißen.
Ja, es gibt dir mehr Sicherheit. Ja. Ne? Ja,
und auch das Gefühl ist glaube ich, ein anderes, obwohl das Geld ja schlussendlich von den Menschen des Staates kommt, die irgendwie Steuern zahlen.
Genau.
Ist es, glaube ich, wenn du es vom Staat bekommst, noch ein abstrakteres Gefühl, als es direkt von jemandem quasi von der Hand in den Mund zu leben. Das ist, glaube ich, schon für viele ein unangenehmes Gefühl und wertet die Situation nochmal deutlich ab, auch wenn sie schon schlimm genug ist. Von daher würde ich sagen, ist dieses spendenbasierte System eigentlich für alle Beteiligten die schlechteste Variante.
Ja, das sehe ich auch so.
Mhm. Ja, das habe ich auch überlegt, bevor du sagtest, das nimmt den Thrill daraus, dass damit ja auch wieder quasi persönliche Abhängigkeiten entstehen. Hm. Wenn du weißt, dass du von dieser Organisation oder, um es herunterzubrechen, von diesen Menschen Zuwendung erhältst, dann wirst du dich ja wahrscheinlich anders verhalten, als wenn du aus diesem anonymen System sozialer Fürsorge einfach was auf dein Konto bekommst. Da gibt's ja keinen direkten Ansprechpartner. Und das erscheint mir auch die angenehmere Variante für Menschen, die sich in der Abhängigkeit befinden. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das einfach darin liegt, dass wir das so gewohnt sind. Man muss das ja immer mal irgendwie so ein bisschen hinterfragen. Wenn man das europäische und insbesondere das deutsche Sozialsystem so gewohnt ist, weil, klassisches Beispiel, in Amerika würden das viele halt einfach anders sehen, weil Amerika nicht so etatistisch veranlagt ist wie Europa.
Ja, aber wo liegt denn der Vorteil, so ein System aus Spenden herzustellen? Also da gibt es ja keinen praktischen Vorteil.
Doch, das ist Freiwilligkeit. Freiwilligkeit ist Freiheit. Also das ist nicht meine Meinung, aber ich bin jetzt halt,
ja,
ich stelle eine andere Perspektive her.
Aber wir reden ja gerade über die Benachteiligten, wo sich der Vorteil für die Benachteiligten ergibt. Und der ergibt
jetzt in der Frage darum, dass wir aus Sicht der Benachteiligten die Frage beantworten oder aus Sicht der Mehrheit, die
Benachteiligten. Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Also es geht um die Benachteiligten, wie man sie am besten unterstützen kann.
Mhm.
Ja, da bin ich so oder so, also da kommst du ja irgendwie im Endeffekt in der Diskussion auf das bedingungslose Grundeinkommen. Na, das ist ja eigentlich eine Unterstützung für alle zu den gleichen Bedingungen, ohne Sanktionen oder Bedingungen.
Wäre das bedingungslose Grundeinkommen die beste Möglichkeit, die wirklich Benachteiligten zu unterstützen?
Ja, ich denke schon.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen etwas ist, was kommen muss und was ein wunderbarer Weg in die Zukunft ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es die beste Möglichkeit ist, die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Ich glaube, dass das gesellschaftlich das Beste ist und vielleicht on the long run das Aber Beste warum? Sein wird, um die Benachteiligten zu unterstützen. Naja, weil wir da erstmal über die Finanzierung reden müssen. Und ich glaube, dass wenn jeder, auch Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, Zuwendungen in einer gewissen Höhe bekommen, dann die Zuwendungen für die, die sie wirklich brauchen, erst einmal geringer ausfallen werden. Einfach ganz realpolitisch, finanzierungstechnisch wird sich das erstmal negativ auswirken.
Aber wenn ich mir das...
Ich bin dafür, aber es wird sich negativ
auswirken. Aber wenn ich mir das ganze System Arbeitsamt, Jobcenter und so weiter angucke, in dem ich ja sogar arbeite, werden so viele finanzielle Mittel reingesteckt. Also ich glaube, wenn das ganze System erstmal flach fällt, dann werden so viel Geld wird übrig bleiben. Also ich weiß nicht, ich kann schlecht gegenrechnen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass im Endeffekt da doch sehr viel Geld verbrannt wird mit den Jobcentern und den Arbeitsagenturen.
Und das glaube ich auch, da wird in der, also ich glaube mal gelesen zu haben, dass ungefähr 25% dessen, was wir in dieses Sozialsystem reinbuttern. Ich habe gerade so
Gänsefüßchen
in der Luft gemacht. Das seht ihr im Podcast nicht, aber ich habe sie gemacht. Dass 25% dessen, was wir in die Sozialsysteme reinbuttern, am Ende des Tages in der Verwaltung landet. Und das ist halt ein absurd hoher Betrag.
Du musst dir mal vorstellen, mein Job, also 20 Stunden meines Jobs, bin ich nur damit beschäftigt, zu dokumentieren, wie Injobber in meinem oder in unserem Unternehmen arbeiten. Also ich dokumentiere einfach nur, was die den ganzen Tag da machen und muss, also die Hälfte dieser Zeit, also 10 Stunden, bin ich nur damit beschäftigt, mit dem Jobcenter zu kommunizieren und denen mitzuteilen, ob ein Injobber krank war, was der gerade macht, ob der auffällig ist und so weiter. 10 Stunden meines Jobs in der Woche, das sind 40 Stunden im Monat und dafür werde ich bezahlt. Also das bin nur ich. Und im Jobcenter, da arbeiten, in Bremen gibt's 4 oder 5 Jobcenter, da arbeiten jeweils, keine Ahnung, 40, 50 Leute, die nur mit sowas beschäftigt sind. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber ich sag mal, die Ausgangsbasis, die man haben will, um so ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, ist ja eigentlich, dass du eine ziemlich hohe Beschäftigungsrate hast. Könnt ihr mir folgen?
Ja, ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft.
Ich bin einfach nur so fasziniert, wie geil du klingst, wenn du so nah da dran bist. Du hast recht. Ja, hohe Beschäftigungsquote.
Also du sagst, das ist die Ausgangsbasis, um das überhaupt machen zu können?
Ja, genau. Wenn du das bedingungslose Grundeinkommen einführen willst, dann willst du eigentlich auch, dass du eine maximal hohe Beschäftigungsquote hast, denn das bedingungslose Grundeinkommen muss sich ja irgendwo aus Steuergeldern finanzieren. So, und wenn du möglichst viele Leute im Arbeitsmarkt hast, die Steuern zahlen, finanziert sich auch irgendwo ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich glaube.
Und wenn viele arbeitslos sind, die sich dann vielleicht auch irgendwo damit abfinden, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben und dann schlussendlich das Interesse verlieren, überhaupt in den Arbeitsmarkt wieder einzusteigen, dann wird dieses System irgendwann zusammenbrechen.
Aber es baut ja schon darauf aus, dass, wenn du arbeitest, mehr Geld hast als das bedingungslose Grundeinkommen. Also das ist ja nicht so hoch oder sollte nicht so hoch sein, dass du jetzt...
Du wirst nicht in Saus und Braus leben können, aber dem einen oder anderen würde es sicherlich reichen.
Ja, ist schön für den.
Ja.
Nein, ich habe gerade den Faden verloren.
So, das ist schwierig und ich würde das gerne versuchen, wirklich ein bisschen auszubreiten, weil ich bedingungsloses Grundeinkommen ein mega interessantes Thema finde. Ein mega wichtiges Thema. Und darum würde ich, glaube ich, beim Einfachsten da anfangen wollen, wie hoch muss das ungefähr sein? Und ich glaube, wenn man sowas einführt, dann wird das am Anfang nicht besonders viel höher sein als das, was wir jetzt als Hartz-IV-Satz haben. Aber es hat den entscheidenden und schon auf der Höhe meiner Meinung nach game-changenden Vorteil, dass es dir nicht weggekürzt werden kann. Dass du nicht sanktioniert werden kannst, weil du irgendeinen beschissenen Job für den Mindestlohn nicht annehmen musst, weil du, wo du Kacke wegputzen musst. Was dich als Arbeitslosen, dich als Arbeitnehmer einfach in eine viel bessere Verhandlungsposition bringt. Ich finde das eine unfassbare Frechheit, dass dir dein beschissenes Hartz IV gekürzt werden kann, weil du irgendeinen Job nicht annimmst. Das ist doch eine dramatische Schwächung deiner Verhandlungsposition gegenüber Arbeitgebern. Und das führt, und das erleben wir jetzt seit 15, 20 Jahren, dazu, dass auf breiter Front halt einfach die Einkommen sinken, weil die Leute beschissen nochmal Angst haben, vernünftig in Verhandlungen zu treten. So, das vielleicht als Einstieg zu meiner Position zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Gut, am extremen Ende dieser dargestellten Skala steht natürlich ein Arno Dübel.
Das ist immer das perfekte Beispiel. Ja, aber das.
Ich sag mal so, wenn man anfängt, die Bild-Zeitung zu zitieren, ne, hat man nicht mehr viel auf dem Kasten. Und
die Fresse.
Argumente werden nicht besser, dadurch, dass die Stimme geiler klingt. Nein, das hatten wir auch schon mal. Also wir haben diese Fragen ja jetzt nicht in der Spezialisierung auf das bedingungslose Grundeinkommen, aber wir haben das ja schon mal wahrscheinlich sogar in dieser Political Compass-Serie elaboriert und sind am Ende dann dazu gekommen, dass wir diese Leute, die fünf,
dass wir
einfach
die
ertragen
einfach
müssen.
Ja. Genau. Jetzt habe ich aber eigentlich das, was ich eigentlich darauf hinsagen wollte, verloren.
Ja, das tut mir leid für dich.
Lass mich versuchen.
Wie siehst denn du das? Ich gucke Natascha an. Was glaubst du denn, was der größte Vorteil eines bedingungslosen Grundeinkommens sein könnte?
Ich habe vor kurzer Zeit irgendeinen Podcast gehört, in dem irgendjemand zitiert wurde, der fünf Gründe gegen das bedingungslose Grundeinkommen hatte. Und das fand ich nachvollziehbar, aber leider fällt mir das jetzt überhaupt nicht mehr ein. Aber nee, ich bin ja grundsätzlich auch für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich diese Sanktionen auch vom Jobcenter halt im Alltag mitbekomme und ganz schrecklich finde. Wobei ich glaube, dass gerade Langzeitarbeitslose, dass da eine gewisse Sanktion, ohne jetzt, also ich verfluche Sanktionen, ich finde das ganz schrecklich, aber manche Leute können nicht mit Geld umgehen. Aber das sind immer so kleine Gruppen. Also man kann ja immer nur kleine Gruppen nennen. Und ich kenne die kleine Gruppe, die am Ende des Monats bei mir vorm Schreibtisch steht und mich fragt, ob wir nicht irgendwas im Voraus bezahlen könnten. Und das ist ganz schrecklich. Und ich glaube, wenn die Leute, wenn die bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden, sehe es bei denen noch schlechter aus, weil die sich dann nicht mal mit ihrem Bearbeiter oder ihrer Integrationsfachkraft, so nennt sich das, im Jobcenter auseinandersetzen müsste, was das Thema angeht.
Ich stecke mir hier die ganze Zeit schon den Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger.
Und du hast merken?
Weil ich die ganze Zeit das merken musste, was ich sagen wollte. Und zwar bin ich da ganz bei dir. Es gibt sicherlich einige Leute, die ein schlechtes Händchen mit Geld haben. Und das bedingungslose Grundeinkommen, angenommen, es wäre 1.000 Euro, rein hypothetisch gesehen. Du kriegst am Anfang des Monats 1.000 Euro überwiesen.
Und sonst nichts.
Genau, und sonst nichts.
Da darf ich ganz, verlierst du deinen Gedanken?
Der Finger, mach den Finger wieder dazu.
Der Finger steckt,
okay.
Der Finger steckt.
Wir sind uns aber einig, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Wesentlichen nur das ersetzt, was wir jetzt halt so als ALG 1 und 2 haben. Das heißt, was ja dann immer als Argument dagegen genannt wird, ist, dann werden ja die ganzen zum Beispiel Behinderte und Leute, die Menschen pflegen müssen und sowas, schlechter gestellt. Also wir sind uns einig,
Da komme ich gerade nicht hinterher. Wieso werden die schlechter gestellt?
Naja, wenn Lars jetzt, wie Lars gerade gesagt hat, wenn man 1.000 Euro im Monat bekommt und that's it. Im Moment teilt sich das ja auf du bekommst das, was wir als Hartz IV kennen, zu deiner freien Verfügung. Und das Jobcenter übernimmt aber auch deine Wohnung und deine Heizkosten etc. Und es gibt ja darüber hinaus noch ein Shitload an Töpfen, aus denen du Geld bekommen kannst, wenn du zum Beispiel behindert bist, wenn du anderweitigen Förderbedarf hast. Das
ja, das ist schwierig, die fallen da raus, ne?
Genau.
Ja.
Die Überlegung ist ja, wie viel davon muss man ersetzen und wie viel davon darf man nicht ersetzen, damit es trotzdem noch, ich mache wieder diese Gänsefüßchen, gerecht ist. Darum wollte ich das kurz einwerfen, weil diese 1000 Euro, die sind ja immer da.
Genau.
In der Diskussion. Hau rein.
Grundsätzlich könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass es solche Töpfe für Behinderte immer noch geben kann. Ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen würde, dass es solche Töpfe immer noch gibt, weil ja. die ja nun mal ganz andere Bedürfnisse haben und auch irgendwie andere Kosten, die bei einem liegen. So, Natascha wackelt hier schon.
Ja, ich wackel mit
so ein bisschen mit der Hand. Jetzt lass mich mal eben das sagen, okay, was ich die ganze Zeit schon
okay,
in meinen
Fingern
stecken habe.
Jetzt mach ich den
Finger. Genau, mach du mal den Finger. Du bekommst am Anfang des Monats 1000 Euro. So, niemand übernimmt deine Miete oder dein Wasser oder deinen Strom. Du bist selbst für dich verantwortlich. Was passiert, wenn du schlecht damit bist, mit Geld umzugehen und dein Geld ausgegeben hast und nicht in der Lage bist, deine Miete zu bezahlen? Was passiert dann? Musst du dann auf der Straße wohnen und Containern gehen oder greift dann noch irgendein Sicherheitsmechanismus? Was
nee, ich ja denke, da wäre das Beste dafür, wenn wir das über Wohlfahrt.
Ja.
Über Ehrenamt.
Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, was ja. beim
Grundeinkommen... Die Selbstverantwortung. Ja, ja gut, das ist die Freiheit. Klingt, ja. Die Freiheit führt gleichzeitig dazu, dass du natürlich auch Verantwortung für dich übernehmen musst.
Und
ne?
Das sind, denke ich, viele Leute nicht in der Lage zu, da werden viele auf der Strecke bleiben.
Ja, das ist möglich. Aber nochmal ganz
und kurz. Und dann wird es wieder irgendein...
ein Netz geben müssen.
Ein Netz geben müssen.
Und eine ganze Maschinerie dahinter, ja. die finanziert werden ja. muss. Nochmal ganz kurz zu den Behinderten. Ich weiß gar nicht, wer von euch das gesagt hat.
Wir alle.
Dass es dafür ja noch einen zusätzlichen Topf geben könnte.
Das hab ich gesagt.
Ach so, genau, das hast du, Lars. Das Problem ist dabei natürlich... Wer zählt denn alles zum Kreis der Behinderten? Da sind wir wieder bei den Benachteiligten. Mhm. Wer ist denn dann alles benachteiligt? Dann hat ja ein Alkoholiker beispielsweise, langzeitarbeitslos, Alkoholiker, der ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise behindert. Also woran willst du das dann?
Wenn der einen anerkannten Behinderungsgrad hat,
dann kann
er Geld aus einem Topf bekommen, wenn er einfach nur gerne immer besoffen ist.
Also sagen wir mal ab Schwerbehinderungsgrad 50, dann gelten die Leute als schwerbehindert.
Ja.
Das wäre dann zum Beispiel, dann würde der 500 Euro mehr kriegen oder so.
Zum Beispiel.
Hat jemand 100, kriegt er nochmal was mehr.
Oder kriegt eine Pflegekraft zur Seite gestellt oder was weiß ich.
Das finde ich gut.
Ob das jetzt monetärer Natur sein muss oder irgendwie nur Unterstützung. Das sei dahingestellt, aber so, dass...
Und wenn jetzt jemand mit dem Geld nicht umgehen kann, mit seinen 1000 Euro im Monat, dann wird dem ein Haushaltshelfer zur Seite, nicht ein Haushaltshelfer im Sinne von Haushalt sauber machen oder so,
kommt Peter Zwickert vorbei.
Sondern der darf sich dann die Hilfe suchen beim Gehaltsamt, und kriegt dann da einen Helfer an die Seite gestellt, und der...
darf sich dann da wieder entmündigen lassen.
Wenn er möchte, darf er das. Auf freiwilliger Basis.
Wenn er das nicht möchte, dann lässt der Staat den verhungern.
Ja. Naja, es ist auch bei Hartz IV genau.
Moment, also, halte ich für valide.
Ja, irgendwie muss, also die haben die Hilfe, aber im Endeffekt, wir sind doch alle, ich kann mich doch jetzt auch entscheiden, nicht mehr arbeiten zu gehen und nicht zum Jobcenter zu gehen und einfach nichts davon zu machen, dann bin ich ja auch auf der Straße. Also irgendwo muss es ja aufhören. Es muss ja eine Grenze haben und einen Rahmen.
Aber es gibt ja trotzdem diesen Hilfemechanismus, den du...
Den gebe es ja da auch. Das ist ja dieser Haushaltshelfer, den ich gerade erfunden habe. Ich mache übrigens auch Gänsefüßchen. Das ist ja nur eine Idee. Weil wir haben ja das Problem, dass wir diese Leute haben, die da rausfallen.
Ja.
Weil die zum Beispiel nicht mit Geld umgehen können. Dann kann man denen natürlich Hilfestellungen geben. Ne? Und das wäre dann diese freiwillige Entmündigung. Aber es ist immer... das Grundeinkommen ist immer noch bedingungslos. Du musst es ja nicht machen.
Ja, darf ich ganz kurz einwerfen, dass so interessant ich das finde, ihr euch gerade tatsächlich in einer Diskussion verstrickt. Ich bin zu laut auf meinem eigenen Kopfhörer.
Red doch leiser.
Oh, red ich leiser. Die ihr genauso gut jetzt über Hartz IV führen könntet. Da haben Leute auch einen gewissen Betrag zu ihrer freien Verfügung, mit dem Unterschied, dass irgendjemand noch deine Miete und deine Heizung bezahlt.
Nee,
das ist
der ganz große Unterschied ist ja, das eine ist bedingungslos
ja,
und das andere
darauf
nicht.
Darauf wollte ich hinaus, aber um diesen Vorteil, den die Bedingungslosigkeit bringt, der ein gesamtgesellschaftlicher ist und der, wie ich am Anfang gesagt habe, ja vor allem ein Vorteil ist, weil er ein gesellschaftlicher Gamechanger ist, über den sprechen wir ja gar nicht. Ihr redet ja die ganze Zeit darüber, wie Leute mit ihrem Geld umgehen.
Nein, wir wollen
und
ja
was
nur
dann
die
das
Leute,
Problem ist.
Wir wollen ja nur die Leute auffangen, die vielleicht mit diesem System
ja,
nicht zurechtkommen.
Aber die kommen mit dem System jetzt auch nicht zurecht. Die haben nur den Vorteil, dass ihre Miete bezahlt wird und ihre beschissene Heizung und vielleicht ihr Strom. Und da bin ich mir noch nicht mal sicher.
Was schon mal ein immenser Vorteil ist. Wenn du jetzt im Hartz IV bist, du bekommst deine Wohnung, also du hast zumindest immer ein warmes Dach über dem Kopf und kannst duschen gehen. Wenn du dein ganzes Geld jetzt unkontrolliert aus dem Fenster schmeißt, hast du immer noch zu jeder Zeit die Möglichkeit, zur Tafel zu gehen und dir was zu essen zu holen. Und zwar für Umme.
Und glaubst du, dass die Möglichkeit weggehen wird dann? Dass es die Tafel einfach nicht mehr gibt?
Wer bezahlt denn dann die Tafel?
Das ist ehrenamtlich. Das bezahlt keiner. Also, wird finanziert durch Spenden, meine ich.
Ja, aber da kommt trotzdem Geld irgendwo her.
Nee, da arbeiten Ehrenamtler und die ganzen Lebensmittel kommen von, das sind Abfallprodukte.
Von ja.
Nahrungsmittel.
Industrie,
danke.
Ja, aber woher sollte denn dann die Motivation kommen, eine Tafel bereitzustellen?
Naja, durch die Leute, die nicht
mit Geld umgehen.
Ja, eben.
Die Hoffnung,
ja.
Um ein bisschen utopisch zu werden, ist ja, dass es dann vielleicht einfach ein paar weniger sind.
Ja, genau. Vielleicht wird es gibt ja diese Obdachlosen, die nicht in eine Wohnung ziehen wollen, weil sie halt nicht wegen irgendwelcher Bedingungen Geld kriegen möchten. So, vielleicht würden die dann eine Wohnung nehmen, weil die sich sagen, hey, das kriegt ja jeder, ne? Da muss ich nicht irgendwie mich verbiegen für. Das wäre der Vorteil.
Ich.
Naja, im Endeffekt geht es doch eigentlich um die Chancengleichheit und dass wir alle die gleiche Startposition im System haben, oder?
Aber
wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen.
Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch einfach dazu führen, dass alles einfach teurer wird?
Also das ist ein
ja, das ist aber, glaube ich, noch was ganz anderes.
Das ist ein gern genommenes Argument, aber ist nur halb valide, weil es nur auf die Stellen, also es ist ja nicht einfach mehr Geld im System, schlicht und ergreifend. Es ist ja nicht einfach mehr Geld da. Es haben ja nicht einfach viel mehr Leute viel mehr Geld. So ist es ja nicht gedacht. Es ist ja nur so gedacht, dass Menschen Geld haben, ohne dafür schreckliche Dinge tun zu müssen, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken.
Bewerbungsgespräche.
Zum Beispiel. So, darum funktioniert das mit dem Dinge werden teurer, nur an Stellen, wo der Markt sowieso ausgehebelt ist. Das ist ein ernsthaftes Problem, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen redet. Das funktioniert zum Beispiel, oder das funktioniert nicht, auf dem Wohnungsmarkt. Das ist ein Problem, weil der Wohnungsmarkt halt kein Markt ist.
Und im Endeffekt, wenn du mal überlegst, wie viele
Wohnungen... Du kannst halt, es können halt, entschuldige bitte, es können halt...
Ich lasse mir gerne das Wort abschneiden.
Ja, gerne, so wie immer.
Warte, ich nehme meinen Finger wieder, hier, zwischen die anderen beiden.
Du kannst halt auf dem freien Markt nicht einfach zum Beispiel Lebensmittel doppelt so teuer machen, weil das Geld irgendwie anders verteilt wird, aber ungefähr gleich ist.
Und jetzt möchte ich nochmal eben, jetzt, man muss ja auch überlegen, wenn wir hier von 1.000 Euro reden, das ist doch nichts. Eine Wohnung kostet ja schon 500, wenn du eine durchschnittliche Wohnung.
Ich will das nur
bei uns
ganz
in
kurz.
Niedersachsen ja. Kostet ja kostet 500 Euro im Schnitt, Strom, Wasser, Gas. Mhm. Dann hast du Versicherung und dann bist du zack, bumm, wieder beim Hartz-IV-Satz. Mhm. Also wir reden ja jetzt nicht über, jetzt kann sich jeder alles kaufen.
Moment, ich rede jetzt auch nicht von Leuten, die nur das bedingungslose Grundeinkommen kriegen. Ich rede von Leuten, die arbeiten und zusätzlich das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Das, was zum Beispiel bei einem Friseur dazu führen würde, dass sich seine Kaufkraft einfach mal schlichtweg verdoppelt.
Das wäre ja schön
so,
für den
und
Friseur.
Und wo ist jetzt das verfickte Problem?
Dann kriegt der vielleicht mal mehr Gehalt. Naja, obwohl das wäre ja eigentlich kein Problem mehr. Weil der ja, naja, obwohl, der wird ja trotzdem schlecht bezahlt für seine Arbeit. Das wäre ja was Gutes. Vielleicht leicht sich dann mal alles aus.
Ja.
Aber wenn sehr sich schön. Beim Friseur die Kaufkraft verdoppelt, dann wird sich auch bei vielen anderen die Kaufkraft verdoppeln.
Ja, aber dadurch kommt nicht mehr Geld in das gesamte System.
Warum nicht?
Im Endeffekt wird wahrscheinlich am Ende genauso viel kosten wie jetzt. Wenn jeder mehr Geld... Ja, vielleicht wird es ein bisschen teurer.
Wenn nun ganz volkswirtschaftlich, wenn alle 50% mehr Kaufkraft auf einmal haben, dann muss Geld gedruckt werden. Aber das passiert ja in der Überlegung, da wo es herkommt, vom Anfang her einfach nicht. Das passiert ja nicht. Das heißt, das Geld, was sowieso im System rotiert, wird halt einfach nur anders verteilt. Also mit anderen Worten, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und der Friseur sich überlegt, ob er für 8,50 Euro dahin geht, um Haare zu schneiden, oder ob er zu seinem Friseurchef bei Clear geht und ihm sagt, ich möchte gerne 15 Euro, der wird dann entweder entlassen, und das wird er vermutlich im ersten Schritt, und dann lebt er in Saus und Braus mit seinem bedingungslosen Grundeinkommen, und dann wird sich das irgendwie wieder normalisieren, weil Clear feststellt, ich brauche doch 3 bis 5 Friseure pro Filiale. Und dann werden die nämlich feststellen, okay, es gibt einfach nicht mehr Geld, dann muss das irgendwo anders herkommen. Vielleicht kann unser Vorstandsvorsitzender nicht mehr 180.000 Euro im Monat kriegen, vielleicht kann er nur noch 120.000 Euro im Monat kriegen. Es kommt ja nicht dadurch mehr Geld ins
oder
System.
Die Friseurkette
es wird einfach
geschlossen.
Nur anders verteilt. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren wird.
Wie soll es denn anders funktionieren? Kommt dann Mario Draghi und wirft Geld mit Helikoptern über Deutschland ab, oder?
Nein, aber selbst wenn das Geld, was gedruckt ist, sich in seiner Menge nicht verändert, wird das Geld, was im Umlauf ist, trotzdem mehr werden und es wird mehr.
Und das ist was Gutes. Geld im Umlauf ist was total Gutes.
Ja, aber deswegen werden die Waren ja vielleicht nicht zwangsläufig mehr. Und da sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Und wenn ganz viele Leute plötzlich ganz viel Geld zur Verfügung haben.
Dann ist das was sehr, sehr Gutes. Wir können uns mit Waren totschmeißen. So viel Wurst, wie ich in dieser Woche weggeschmissen habe, das geht auf keine Kuhhaut. Ganz im Ernst, wir haben doch nicht zu wenig Waren. Wir haben zu wenig Kaufkraft in den unteren 30% der Bevölkerung.
Lars hat gerade mit dem Fuß das Mikrofon verloren. Ja,
und darum hast du und Lars dabei böse während meiner Schimpftirade.
Also wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann würden ja 40 Stunden meines Jobs wegfallen im Monat. So. Also ich würde weniger, theoretisch, nee, ich hätte wahrscheinlich trotzdem mehr Geld, aber es würde dann wegfallen und ich würde die 20 Stunden dann auch nicht wieder auffüllen mit irgendeinem anderen Job und hätte im Endeffekt dann genauso viel wie vorher. So, ja. Das war jetzt ein Beispiel von mir. So würde es bei mir laufen. Also ich hätte vermutlich genauso viel wie vorher, aber mehr Freizeit.
Und ich hätte mehr als vorher.
Und Florian hätte wahrscheinlich noch weniger.
Warum hätte Florian noch weniger? Florian hätte auch mehr.
Florian
außer er will dann nicht mehr arbeiten.
Dann hätte er
Florian
weniger.
Würde sich dazu
Florian
entschließen.
Würde podcasten.
Richtig. Florian würde sich dazu entschließen, weniger in seinem Vollzeitjob zu verbringen und mehr vor einem Mikrofon.
Also hätte
und
er schon mal.
Hätte er trotzdem mehr als vorher.
Er hätte. Ja. Ja, stimmt. Ja.
Das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst.
Ja.
Aber dieses Geld. Kommt, dieses Geld wird ja nicht mit dem Helikopter abgeworfen, sondern dieses Geld wird, du stellst dir das gerade so vor, als würde das eingeführt über einen Knopfdruck und dann einfach initiiert.
Warte mal ganz kurz, ja. Also wir haben ja immer noch das Beispiel, ich bin jetzt immer noch bei mein Job würde dann ja zur Hälfte wegfallen. Jetzt stellen wir uns mal die ganzen Leute im Jobcenter vor, ja, die in Bremen allein 200 Stellen jetzt beispielsweise, ja?
Ja,
ist jetzt nur so eine Schätzung.
Oh.
Nein, ja, das wollte ich ja gerade sagen, die sind ja weg, die bekommen kein Gehalt.
Nein,
die bekommen aber kein Gehalt, ja, und Lars würde ja mehr kriegen, weil er ja immer noch seine Vollzeitstelle hätte plus das bedingungslose Grundeinkommen.
Nein,
also lass mich ausreden, die Gehälter der ganzen Angestellten in den Jobcentern, die fallen dann zum Beispiel Lars zu, also die würden nicht mehr arbeiten oder vielleicht weniger Stunden, man weiß, weißt du, was ich meine?
Ja, selbstverständlich meine ich das, ja.
Weißt du das.
Naja. Bei Lars würde das dann halt wahrscheinlich sehr schnell dazu führen, dass sein Chef mit ihm ein Gespräch über seine aktuelle Gehaltssituation führen wird.
Genau, und deswegen werde ich dann noch mehr verdienen.
Nein.
Dann wird es immer Leute, dann, die weniger bezahlen.
Aber warum?
Dann wirst du in Verhandlungen treten müssen und dein Chef wird sagen, ich musste doch jetzt nicht mehr so viel bezahlen, weil
wow,
du kommst doch sowieso um die
das
Runden.
Das könnte darauf hinauslaufen, dass das ganze Arbeitnehmerschutzgesetz
nein, das läuft vor allem, und das ist
die armen
das
Arbeitgeber.
Ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das läuft darauf hinaus, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Gamechanger haben, ja, der Leute in die Position befähigt, zu überlegen, was tatsächlich die Arbeit, die sie machen müssen oder wollen, wert ist. Du musst jetzt mit deinem Chef in Verhandlungen treten, der dir sagt, du bekommst jetzt 1000 Euro, dann bekommst du von mir 1000 Euro weniger. So, dann kannst du jetzt sagen, ja, dann bin ich hier weg und such mir was anderes, geileres, wo ich weniger als 1000 Euro Verlust mache. Während zum Beispiel jemand, der eine Putzkraft ist, der vorher Mindestlohn verdient hat, sich überlegen kann, weil er nicht auf Hartz IV zurückfällt, was ihm womöglich weggekürzt wird, wenn er diesen Job nicht annimmt, sagt, also ich möchte jetzt mindestens das kriegen, was der Lars damals gekriegt hat.
Da wird ein immenser gesellschaftlicher Druck einfach zunichte gemacht, was Positives.
Es gibt unfassbare Umwälzungskräfte und ich halte das für das Beste, was dieser Gesellschaft passieren kann, dass wir mal darüber nachdenken, ob wir Putzkräfte vielleicht nicht danach bezahlen sollten, was wir denken, was sie vielleicht mindestens kriegen sollten, sondern danach, was sie kriegen sollten.
Ja, weil man sie braucht.
Man sie braucht. Nämlich, wie beschissen das aussehen würde, wenn ich das Klo putzen müsste in der Arbeit. Unser Klo war gerade verstopft. Ich stand da mit unserem Lageristen verzweifelt mit einem Pümpel vor und wir wollten uns umbringen. Es war schlimm. Ganz im Ernst, das ist doch das Beste, was gesellschaftlich passieren kann.
So, und jetzt bin ich in der Verhandlung mit meinem Chef und mein Chef sagt, Herr Holscher, ich würde Ihnen gerne 1000 Euro weniger bezahlen. So, dann kriege ich 1000 Euro weniger.
Ich glaube, das geht gar nicht vom Arbeitnehmer.
Und ja, davon ab.
Dass du weniger Geld kriegst.
In einer Utopie könnte das funktionieren. Dann würde ich weniger Steuern bezahlen, was dazu führen würde, dass sich irgendwann dieses ganze System nicht mehr trägt.
Aber dann reden wir über einen Spitzensteuersatz. Du kannst es ja zumindest
dann
so machen, dass...
Nein, reden wir darüber, wie Steuern eingetrieben werden würden.
Du kannst doch, wenn jemand dann wirklich völlig über dem Schnitt ist, halt viel mehr Steuern verlangen. Dann gleicht sich das doch aus. Das wird doch irgendwann so ein...
Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen lässt sich nicht einführen, ohne darüber nachzudenken, wie die Finanzierungsbasis unserer Gesellschaft aussieht. Und ich bin der Meinung, dass sie im Wesentlichen auf Mehrwertsteuer, also auf Konsumsteuern und Gewinnsteuern abzielen muss und nicht auf Steuer auf Arbeitseinkommen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Oder wollen wir das auch noch elaborieren?
Oh Gott, nein.
Bitte nicht.
Das behalten wir uns für eine ganz große Reihe.
Was hältst du davon, wenn du einfach mal die nächste Frage stellst?
Ja.
Haben wir die denn jetzt ausreichend beantwortet? Ich wollte nur noch, du hast jetzt schon das Geräusch gemacht.
Das macht nichts. Ich
wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt eigentlich noch mehr fürs bedingungslose Grundeinkommen bin, weil ich deine Argumentation ganz gut fand. Aber Lars' Bedenken kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe jetzt noch mal eine andere Herangehensweise, darüber nachzudenken.
Lars' Bedenken sind auch total valide. Das eine funktioniert nicht als das andere.
Aber wofür sind wir denn jetzt? Wir sind doch für ein, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Frage gelautet hat, aber wir sind...
Jesus Christ,
wir sind für Geld.
Nein, wir sind dafür, Jesus Christoph, dass der Staat sich darum kümmert und Gates.
Ja. Okay, jetzt habe ich es wieder. Ja, genau.
Genau. Unabhängig davon bin ich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe nur nicht genug Fantasie, um mir vorzustellen.
Das ist zu utopisch für dich.
Wie das funktioniert. Aber das ist eine tolle Sache und wenn es funktioniert, megamäßig geil. Nächste Frage. Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück.
Zum Beispiel die in Afrika geboren sind. Ja, nächste Frage.
Aber die können doch auch Glück haben im Kleinen.
Stimmt.
Warum was?
Wenn sie in die Moment Familie mal. Mbutu geboren aber, ist, die gerade den.
Aber entschuldige ja. bitte mal. Nur weil du hier in Deutschland, hier in deinem schicken Studio, ja. in deinem Haus sitzt.
Ich bin so verfickt ja? privilegiert. Ich halte es kaum auf.
Das heißt doch nicht, dass das ein Kind in irgendeinem afrikanischen, in einem afrikanischen Land eben. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Und dass irgendein Kind in einem afrikanischen Land, auch selbst ja. wenn da Krieg wäre. Ja.
Ist ein Standortvorteil Glück?
Ja.
Was heißt denn Glück?
Ist Glück nicht etwas, was erst nach
der Zufall für einen spricht?
Nicht nach der Geburt passieren kann?
Ich habe jetzt so oft ja gesagt, ich bin da sowas von raus. Macht das unter euch aus, wirklich.
Nee, Glück bedeutet ja. doch, dass Zufall dass etwas Zufall Positives für...
Besonders.
Ja, genau. Genau.
Ja.
So, und das können ja viele kleine Dinge sein. Man muss ja nicht ja. davon ausgehen, erstmal Standort...
Findest mal 2 Euro
hast du Glück. Boden. So, und dann fällt es, ist das ja schon hinfällig. Dann hast du ja schon Glück.
Ja. Kannst natürlich auch ein Pechvogel sein, der 3-mal am Tag in Hundescheiße tritt. So, das mag auch passieren.
Ja.
Aber,
richtig. Also, aber dass eine Person prädestiniert ist, nur Unglück zu erfahren, ja. finde ich doch sehr einfach gesagt. Von Florian, ja. der gerade übrigens nicht im Raum ist.
Ja, der hat mich gerade pinkelt.
Ja.
Nee, aber schon dieses ganze Konzept Glück, das gibt's einfach nicht. Ja. Also es gibt kein Glück.
Nee, dann musst du auch ans Schicksal glauben.
Ja.
Und daran, dass irgendwas und vorgegeben ist.
Und an Homöopathie.
ja. Genau.
Ja, also das.
Also ich finde, ich kann diese Aussage nicht bestätigen.
Nein, einige Menschen haben von Natur aus kein Glück, ist nicht richtig, denn niemand hat von Natur aus Glück.
Genau, das ist die richtige Argumentation.
Und niemand
drehen das einfach um.
Andersrum hat aber auch niemand von Natur aus Pech.
Ja, richtig.
Also das starke Ablehnung.
Starke Ablehnung.
Diese Frage haben wir ohne Florian Primel geklärt.
Ja.
Wir sind bei der nächsten Frage. Hammer that button.
Oh.
Das war das Intro. Da hat Florian wohl
Glück gehabt. Da sind wir wieder.
Das ist das Intro auch nicht gelaufen.
Ich sehe schon, da muss ich wieder schneiden.
Herzlichen Glückwunsch zu sein.
es ist 50b wichtig. Ist das jetzt.
Es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt.
Starke Ablehnung können
wir weitermachen. Ich könnte mir nichts Unwichtigeres vorstellen.
Was sind denn religiöse Werte?
Jesus Christus.
Gebote. Also an den Schulen darf nicht geklaut werden. Das deswegen zu allen anderen Schulen.
Und kein Schweinefleisch.
Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, auch wenn ihr die jetzt überspringen wolltet, weil.
Nein, überspringen
wollte ich. Gerade diese religiösen Irren ja immer für sich reklamieren, dass das, was sie für religiöse nee, Werte nee. Halten,
ja.
was ist, was in der Gesellschaft sonst nicht vorkommt. Und ich möchte dem stark widersprechen.
Das kann
ja, genau das bedeutet es nämlich. Genau das bedeutet es nämlich. Ja, genau. Die Leute, die diese Frage jetzt mit ich stimme zu, beantworten, gehen davon aus, dass nicht religiöse Menschen nicht diese Werte teilen, was ja, ja. völliger Schwachsinn ist.
Denn wir sind alle
Kinder Gottes.
Unter Wilden auch aufgewachsen.
Unter Wilden. Ja.
Nein, ich denke, man kann dieselben Werte auch durch einen etwas pragmatischeren Ansatz vermitteln.
Richtig.
Und ohne Lügen.
Ohne das Fantasiewesen.
Ja, genau. Ohne irgendwie fantasiemäßig.
Ich hab so einen wunderbar zauberhaft schönen Tweet gelesen heute, gestern oder vielleicht auch vorgestern, der ein Comic war. Nein, nicht?
Doch.
Meine
doch,
Frau das signalisiert
war, das,
mir gerade.
Das war ein, oh mein Gott. Wirklich, da, wie kann man das nicht verstehen? Wenn die Hand, Moment, ist das ja. vertikal zeigt mhm. und dann eine zweite Hand darüber horizontal.
Heißt das für mich, dass ich die Fresse
das,
halten soll?
Ja. Nein. Doch. Das wäre die zusammengeballte Faust.
Okay.
Aber wenn die eine Hand vertikal ist und die andere horizontal da drauf liegt, heißt das?
Ein T, wie
drei oh. Du brauchst eine Pause.
Ja.
Ah, okay.
Okay.
Aber ich wollte, aber du darfst deinen Tweet gerne weiter vervollständigen.
Also ich würde auch sagen, dass wir die Frage hier jetzt nochmal eben fertig machen.
Okay.
Ja.
Denn ich habe nämlich doch gerade den absoluten Blitzgedanken gehabt.
Willst du ihn jetzt raushauen? Komm.
Ja.
Komm, Tweets aus dem Kopf rezitieren in einem Podcast. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich das Schlechteste, was du machen kannst. Also neben Bier im Podcast trinken.
Ich glaube, wir müssen religiöse Werte in der Schule vermitteln, damit wir auch Toleranz lernen. Dass es nämlich auch Leute gibt, die daran glauben.
Das ist richtig, aber die Schule sollte nicht grundsätzlich darauf aufgebaut sein.
Nein.
Was sind denn religiöse Werte?
Naja, ich glaube,
was ist denn ein religiöser Wert? Naja. Ich glaube, du willst was anderes. Du möchtest Informationen über Religion vermitteln, aber doch nicht religiöse Werte.
Aber
ich stimme dir zu.
Irgendwo schon, aber es müssen, sag ich mal, die religiösen Werte als...
Ja, was sind denn die religiösen Werte?
Moment, ich sag dir einen...
Bitte definiere.
Ich sage dir jetzt einen religiösen Wert.
Nächstenliebe. Okay.
Nein. Ich sehe es nicht als Wert. Ich würde da eher von Gebrauchen sprechen. Also, von Brauchen sprechen. Zum Beispiel eine Andacht zu halten. Ja, dass vielleicht kann es möglich sein, dass in dieser Schule auch für die religiösen Schüler morgens eine Andacht gemacht wird. Als Beispiel. Das wäre jetzt für mich etwas, was wirklich aus der Religion direkt...
Okay, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man
jetzt ist er wieder näher
die, angegangen, ja. die religiösen Werte, dass man die jetzt nicht so... dogmatisch vorträgt, sondern dass man sie eher informativ
Hirnwäschen.
Nee, eben nicht, sondern dass man diese religiösen Werte verteilt im Sinne der Information, um zu wissen, was den Schülern, die unter Umständen religiös sind, was denen wichtig ist, um da mit mehr Empathie auf vielleicht gewisse Eigenheiten.
Das wäre Ethikunterricht, oder? Oder Werte und Normen.
Ja, genau.
So in der Richtung.
Genau.
Und dann eigentlich würde es dann darum gehen, dass die Lehrkräfte Diskussionen anregen und den Raum bieten, dass die Schüler vielleicht aus ihrem Erfahrungsschatz
den Dialog ein bisschen ankurbelt.
Aber da bist du trotzdem, was Florian gesagt hat, da bist du trotzdem bei den reinen Informationen. Also auch eine Diskussion, auch eine emotionale Diskussion, da geht es ja um Informationen.
Ja, ja.
Die wirklich Grundlage der Werte, wenn der Lehrer morgens reinkommt und irgendwie Shalom.
Shalom oder was auch immer.
Ja, Harik, was auch immer.
Oder?
Ja. Naja, also wenn er irgendwie...
Ich würde halt einfach gerne wissen, was religiöse Werte sind, weil meiner Meinung nach sind religiöse Werte nichts anderes als ein Geschmacksurteil.
Ja, ich sehe das auch so.
Ja, das ist völlig richtig und hat auch in der Schule an sich nicht großartig was verloren, aber da es etwas ist, womit man zweifelsohne im Alltag konfrontiert sein wird, hat es irgendwo seinen Platz in der Schule verdient.
Das ist, ja, nein. Das finde ich doch, ich finde, dass das eine gute Idee ist. Und jeder sollte das Recht haben, seine, in Anführungszeichen, religiösen Werte, was auch immer diese dann sind, auszuleben. Aber ich finde das ganz interessant, weil das eigentlich so in Richtung Empathieunterricht geht. Also man stellt die Sichtweisen jedes
einzelnen Schüler. Toleranzkunde.
Ja, Toleranzkunde finde ich auch schön. Ja, aber ich finde, also das ist so positiv gedacht. Der Raum darf ja trotzdem da sein. Und es wird immer die religiösen Irren geben, die ihr Leben halt nach Mekka ausrichten. Ja, es wird immer die Leute geben, die sich irgendwie, die das brauchen, die einen Gott brauchen. Aber es ist auch okay. Und wenn denen den Raum, der Raum gegeben wird und wirklich, ich finde die Idee total gut mit dem Toleranzunterricht. Ja, so in dem Sinne. Aber deswegen muss ja eine Schule, also deswegen sollte die Schule ja eigentlich noch freier davon sein. Weil die Schule ja nur die Grundlage der Diskussion bietet oder den Raum dafür.
Wert ist ein schrecklich, schrecklich hartes Wort. Oder ein schrecklich hochgestecktes Wort. Also Werte stehen gesellschaftlich über ganz, ganz vielem. Und darum tue ich mich sehr, sehr schwer damit, zu sagen, dass eine Schule irgendwelche Werte vermittelt.
Ja,
und zwar
und
insbesondere religiöse Werte.
Darum geht's nicht. Genau darum.
Doch, das ist die Frage.
Nein, ja, okay.
Aber darüber sprechen wir gerade.
Ja, okay. Darüber sprechen wir gerade.
Dann bin ich
raus. Uns geht's ja nicht darum, dass die Schule die Werte vermittelt, sondern dass Toleranz gelehrt wird. egal welchen Werten gegenüber. Aber die Schule ist nicht die Grundlage für die Werte.
Genau, das Ziel ist es eigentlich, dass am Ende kein Schüler mehr komisch guckt, wenn Yusuf gegen Mittag seinen Teppich nach Mekka ausrichtet und kurz betet und jeder das akzeptiert und keiner irgendeine blöde Frage stellt, genau. weil alle wissen, was Phase
ja.
ist.
Ja.
Mhm. Und dass das für Yusuf einfach so gehört und dass das keiner blöd hinterfragt oder Yusuf deswegen anmacht, sondern dass das einfach so ist, keinem wehtut und andere, wenn sie was anderes glauben, halt was anderes machen, aber das völlig okay ist und keinem wehtut.
Genau. Das, und nur um das erwähnt zu haben, dass Yusuf auch keinem auf die Schnauze hauen darf, weil er sagt, er findet das fliegende Spaghetti-Monster gut.
Das wird Yusuf, der wird gar keinem anderen auf die Schnauze hauen wollen, weil im Toleranzunterricht, genau, und im Toleranzunterricht, in Toleranzkunde, wurde Yusuf ja Empathie gelernt.
Ja, weil es nie das Problem gab, dass Yusuf in irgendeiner Form seine Religion verteidigen musste.
Ja, oder eine andere abwerten musste.
Sondern, dass man das einfach als Normalität gelernt hat.
Richtig, genau. Und deswegen widerspreche ich der Frage oder ich bin da, wie sagt ihr das immer?
Wir sind selbstverständlich bei starker Ablehnung.
Ja, richtig.
Und sehen uns nach der Sommerpause. So, das war eine kurze Sommerpause, da sind wir wieder. Stille.
Natascha guckt so.
Ich lese jetzt vor.
Interessiert auf das Weinetikett.
Da steht Tosca Bullside Vinyl.
Ich bin stolz auf dich, dass du so toll liest kannst.
Die Schrift ist wirklich ganz miserabel ausgewählt. Die Schriftfarbe zumindest. Hillside Vineyard. Es ist ein Tempranillo. Organic Wine, Product of Spain. Und wirklich, ich habe extra gerade meine Brille aufgesetzt, aber ich kann das nicht lesen. Und es ist Spanisch. Vielleicht.
Die Möglichkeit besteht. Genau.
Ich kann das leider nicht lesen. Ich kann nur das Bio-Zeichen lesen. 13%. Mehr kann ich über den Wein nicht sagen.
Hola, Jumiamolas. So, dann würde ich mal sagen, machen wir alle die Hose auf und sind erstmal auf der letzten Seite des Tests, die sich um das Thema Sex dreht.
Oh. Das ist so geil.
Ja.
Sex.
Moment, das ist so geil. Endlich. Nein, tatsächlich ist mir dann gerade, als du sagtest, dass sich um das Thema Sex dreht, bewusst geworden, wow, okay, jetzt reden wir also über die letzte Seite des Fragebogens mit dem Thema Sex mit einer Frau.
Ja.
Weil mit Frauen kann man ja über nichts anderes reden.
Ja.
Das fällt mir nämlich ständig auf, dass wenn irgendwelche Podcasts mal Frauen einladen, dann geht's um Sex, um Pornografie, um irgendwas. Weil wenn da Männer nur drüber reden, dann ist das ja komisch, ja.
Ehrlich?
Ja.
Was für Podcast?
Das ist mir zum Beispiel negativ aufgefallen bei Tim Pritlove, der auch eine miserable, der hat eine Frauenquote, aber eine miserable schlechte. Und als es um das Thema Pornografie ging, hat er natürlich ein Mädchen eingeladen.
Dazu muss man jetzt aber natürlich sagen, dass das reiner Zufall ist. Mhm. Oder wusstet ihr das etwa vorher?
Nein, ich wusste das nicht. Und das ist auch Zufall, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass wir jetzt auch in diese beschissene Kerbe schlagen.
Aber nicht mit Absicht.
Genau. Sei es drum. Deswegen reden wir mit Frauen über Pornos.
Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
Normalerweise, finde ich.
Normalerweise.
Also wir sind ja erstmal sowieso alle nicht normal.
Also die Frage bringt einen Shitload an
Warte, CSU-Wähler hätten Folgendes gesagt.
Diese Frage bringt einen Shitload an Annahmen mit sich, die man vorher treffen muss oder getroffen haben muss, um sie zu beantworten.
Was ist eigentlich normal?
Nee, was ist normal und was ist moralisch?
Ja.
So, Moral bezieht sich immer auf eine größere Menschengruppe, also zum Beispiel, also in diesem Fall auf die Gesellschaft. Und wir müssten definieren, ob es unsere Gesellschaft hier jetzt, wir, Deutschland, die Welt betrifft. Und dann müssten wir noch definieren, was normal ist. Und normal entweder auf die Gesellschaft oder auf irgendwas Allgemeines beziehen. Das wird schon schwierig. Just saying. Das ist doof. Also, was ich sagen möchte, das ist eine beschissen gestellte Frage.
Ja, weil die so vieles impliziert.
Ja.
Aber jetzt mal ganz pragmatisch gedacht. Leben wir in der Generation Tinder?
Soll ich jetzt ja sagen?
Ja. Ja. Dem ist so.
Ja, dem ist so.
Wo außerehelicher Geschlechtsverkehr die Regel ist.
Ja. Also deswegen gehen wir mal davon aus, dass nicht es nicht
die Regel normal. Nein, wir gehen erstmal davon aus, dass das normal ist.
Ja. Es ist ja schließlich die Regel, dann ist es normal.
Mhm.
Und dann kann es auch eigentlich nicht unmoralisch sein.
Ah, ja. Du siehst mich mein Gesicht.
Das ist ein gewagter Schluss.
Mhm.
Selbstverständlich. Ach, ich finde das so schwierig, Moral zu definieren.
Ja.
Also man kann ja, Moral. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du das so induktiv machst oder deduktiv, schließt du jetzt von dir auf die, also wenn ich etwas moralisch nicht verwerflich finde, ist es dann nicht moralisch verwerflich? Oder wer definiert das denn?
Moral müsste eigentlich der Konsens der Gesellschaft sein, so der.
Richtig. Ja, und woran machen wir den fest?
Der Meinungsmedien.
Woran machen wir das denn fest? An der Mehrheit der Leute? Also ich glaube, meine Oma würde das moralisch nicht unbedingt normal finden.
Richtig, deine Oma gehört aber auch nur zu 20% der Gesellschaft, wenn es denn hochkommt.
Ich habe gerade geschluckt. Aber nicht deswegen. Oh Gott. Oh Gott, so? Meine Oma ist so eine Minderheit. Oh. Ja, also geben wir.
Der Begriff Moral funktioniert ja nicht, ohne Gesellschaft mitzudenken. So ist ja die Definition. Moral ist ja quasi Gesellschaft gewordene Ethik.
Aber woran machen wir das denn jetzt fest? Was wir denken, unser subjektiver Eindruck der Moral der Gesellschaft, mein subjektiver Eindruck ist, dass es nicht moralisch verwerflich ist. So, Punkt.
Da bin ich bei dir.
Das ist jetzt mein subjektiver
Eindruck. Wie lautet die Frage? Bitte wiederhole. Nah vor dem Mikrofon.
Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden.
Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch.
Ich würde sagen, Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise moralisch. Also stimme ich dem nicht zu.
Sind wir bei starker Ablehnung?
Ja.
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 Und zwar, weil wir glauben, dass die Gesellschaft einfach inzwischen weiter ist.
Ja.
Richtig.
Oh Mann, ich finde das voll gemein, dass wenn ich an das Mikrofon herangehe, einfach nichts passiert.
Doch, ein bisschen schon.
Wollen wir zur nächsten Frage kommen und willst du einen Gong einschlagen? Oh, Florian spritzt hier mit Bier um sich. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Adoption ausgeschlossen werden.
Du hast das Intro wieder eingespielt.
Warum auch nicht? Dreifach hält besser.
Also, gleichgeschlechtliche Partner dürfen genauso ein Kind adoptieren wie nicht gleichgeschlechtliche.
Ich verstehe auch immer noch nicht, warum das überhaupt noch zur Diskussion steht. Also warum sollte ein gleichgeschlechtliches Paar einem Kind nicht dieselben Werte und dieselbe Liebe vermitteln können wie ein nicht gleichgeschlechtliches Paar?
Weil es immer noch viele Menschen gibt, die konservativ denken und Angst haben um ihre Werte.
Naja, weil, und das ist wiederum nicht die Position, die ich mir zu eigen machen möchte, sondern nur die ich als Funktion.
Ja, komm, gib's doch zu.
Ja, ich geb's zu, ich finde das ganz, ganz scheiße.
Nein, Schwulenhasser.
Na, das Kind wächst erst einmal in einer Gesellschaft auf und wenn diese Gesellschaft damit ein Problem hat, dann wird das Kind gewisse Nachteile erfahren.
Ja.
Und das ist die Überlegung dahinter zu sagen, dass wir das verhindern sollten, dass das Kind diese Nachteile erfahren muss, weil die Gesellschaft scheiße ist.
Das ist aber nicht
und
besonders,
darum entscheiden, dass es nicht bei einem gleichgeschlechtlichen Paar
und das ist muss. Das ist überhaupt nicht weit gedacht und ist im Endeffekt ein Teufelskreis, weil du da ja überhaupt nicht mehr rauskommst. Und das ist die Meinung vieler Konservativer.
Eben, und, aber die gehören ja, wie man als Hörer des Florian Priebel Podcasts weiß, mit einem drahtumwickelten Baseballschläger zu Tode geprügelt.
Genau, so ist es.
Ja.
Von einem Typen, der dann fröhlich in die Kamera lächelt. Nigeln, wir zählen noch.
Wir sind Florian.
Ja. Nee, also finde ich, ist auch eine schwierige Argumentation, dann könnten wir Schwule eigentlich auch gleich wieder aufhängen.
Also. Ja, gleich in der Klinik therapieren, ja. Schocktherapie und
ja.
Direkt behandeln lassen.
Warum nicht? Warum denn nicht? Kann man doch mal machen.
Das ist sehr lustig, wie wir da gerade drüber reden, weil wir eine Selbstgefälligkeit an den Tag legen.
Die dummen Leute.
Eben, die impliziert, dass wir eigentlich schon viel weiter sein müssten. Aber es ist ja nun mal eine beschissene Tatsache, dass wir es nicht sind. Dass wir immer noch, dass wir noch nicht mal Ehe für alle Hashtag haben. Und ich glaube, wir unterschätzen massiv, wie beschissen alt einfach diese Gesellschaft ist.
Aber das Schöne ist ja, dass sich alt von alleine löst. Ja.
Das finde ich, das war wirklich eine schöne Aussage.
Hm. Alt ich löst auch sich
von alleine.
Ja.
Das ist ja nun mal so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sich diese Probleme zu meinen Lebzeiten lösen werden und dass die geringe Anzahl an Dumm da auch nichts mehr dran ändern kann.
Ich weiß gar nicht, wie gering diese Anzahl ist.
Wir leben in einer so unfassbar toleranten Gesellschaft.
Die Untoleranten sind einfach nur sehr laut im Moment.
Ja,
ne?
Ja, stimmt.
Also selbst wenn ich mir meine Großeltern und deren Freunde angucke, wie die auf Schwule reagieren, ist überhaupt kein Thema.
Ja.
Es ist doch schön, solange die glücklich sind. So.
Ja.
Da ist auch irgendwie alles dabei. So bei den Freunden meiner Großeltern, das ist auch irgendwie so einmal so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und wenn man das jetzt mal so auf die Gesellschaft irgendwie so versucht zu legen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht mehr lange dauert, dass irgendwie so diese Angst davor nicht mehr existent ist.
Ich habe gerade tatsächlich, als du die Frage gestellt hast, gedacht, oder mein erstes Gefühl dazu war, wie alt ist diese Frage? Also die kam mir gerade irgendwie überhaupt nicht mehr aktuell vor. Von wann ist dieser Political Compass?
Ja, was ist eine aktuelle Frage? Wir haben das Adoption.
Aber kommt die Frage aus Deutschland oder also der Political Compass?
Das ist sowieso oder? Ein Problem, was wir ja am Anfang auch schon diskutiert haben, als wir angefangen haben, darüber zu reden. Der kommt halt erstens also die Fragen kommen aus Amerika und sind übersetzt, weshalb das Ergebnis, was beim politischen Kompass rauskommt, wenn das ein Europäer macht, eigentlich immer sehr merkwürdig weit unten in diesem linken, linksliberalen Quadranten sein wird.
Obwohl es, also wenn die Fragen in Deutschland erstellt worden wären, wären wir wahrscheinlich
anders. Ja, genau.
Ja. Nee, das kam mir auch gerade tatsächlich so vor, irgendwie nicht so.
Aber gerade an der Stelle finde ich das halt nicht.
Es ist ja auch gerade momentan brandaktuell, dass in, welcher Tschetschenien? In irgendeinem Land werden doch gerade wieder Schwule gefoltert. Das ist jetzt gerade so Breaking News mäßig vor zwei, drei, vier Tagen rausgekommen, dass irgendein Land seine Schwulen wieder foltert und umbringt.
Nichts von gehört.
Ach, das ist
bei mir nicht angekommen.
Jetzt habe ich leider erbärmlich wenig Informationen dazu.
Auf jeden Fall war Tschechien oder was du auch immer für ein Land.
Tschetschenien. Und wahrscheinlich Tschetschenien.
Meinte Tschetschenien.
Ja. Wahrscheinlich.
Es war ziemlich sicher Tschetschenien.
Dann, die wichtige Information ist scheinbar, dass es tatsächlich rückschrittige Länder gibt.
Ja.
Also, dass sowas nicht, manchmal hat man ja das Bild davon, dass sowas nur nach vorne gehen kann. Aber dass es auch wieder zurückgehen kann. Ja, gut, sieht man jetzt auch bei Trump. Das
ist offensichtlich auch möglich.
Ja. Ja.
Ja, es gibt auch Länder, in denen Albinos ermordet werden. Und
ja, aber vielleicht, aber es ging ja jetzt gerade in dem Fall darum, dass vielleicht mal keine Albinos mehr ermordet wurden, aber sie jetzt wieder ermordet werden. Oder halt.
So ist das.
Schwulen.
Aber wir sind dafür.
Ich versuche jetzt einfach mal nicht das Intro wieder anzumachen. Wir
sind bei starker Ablehnung. Kam schon das Geräusch, das ist so.
Ja, es kam gerade.
Warum ist das bei dir so leise?
Ich höre gar nichts.
Lars?
Ich habe jetzt. Ich lese mir meine Porsche vor. Pornografie, die eine willige Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein.
Hä? Was?
Pornografie, die für einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein.
Die für einwillige Erwachsene. Ich verstehe diese erste Hälfte
wenn,
nicht.
Wenn
du Leute, brauchst mir die Frage nicht umformen.
Consensual Adults.
Beide wollen bumsen.
Ja.
Oder alle drei oder alle vier.
Ja.
Oder alle
und die
fünf
Zwerge
und
auch.
Aber das ist ja doch illegal. Hä? Das ist doch legal. Oder nicht?
Ja, aber es gibt Diskussionen darüber.
Aber deswegen habe ich das gerade nicht verstanden, weil ich dachte, hä, wo ist denn dieses eine Wort, was jetzt dazu führt, dass ich...
Wie gesagt, die Fragen kommen aus Amerika. Ja.
Das Wort lautet Einverständnis.
Einverständnis.
Wenn einverständlicher Geschlechtsverkehr, meinetwegen auch mit Ketchup, Zwergen, Messern und... Kreuzen.
Wow, das sind deine Vorlieben.
Kreuzen, Butt Plugs auf der Bühne stattfindet, dann sollte das für Erwachsene legal sein. Richtig? Das ist die Frage, oder?
Auch der Erwerb der...
Kreuze, Butt Plugs.
Nein, auch der Erwerb eines filmischen Zusammenschnitts dieses Happenings.
Ja, wenn das...
Wenn alle da Bock drauf hatten und da gedacht haben, jo, das machen wir jetzt... Dann weiß ich nicht, was jetzt gegenspricht. Ja.
Wenn die das gerne verkaufen möchten. Gut, das ist dann natürlich die Frage, ist das schon Prostitution? Und
warum?
Aber selbst Prostitution sollte ja erlaubt
warum?
Sein.
Warum? Die haben sich ja nicht prostituiert.
Naja, die machen Sex gegen Geld.
Die haben Sex miteinander, filmen das und verkaufen
gegen
das miteinander.
Gegen dafür Geld. Sex gegen Geld.
Nee, die kriegen ja nicht Geld dafür, dass sie Sex haben.
Doch.
Sie kriegen Geld dafür,
dass sie einen tollen Film gedreht haben.
Dass sie den Film von sich beim Sex verkaufen. Das ist der Akt, wofür sie Geld kriegen, nicht der Geschlechtsverkehr.
Wenn sie aber keinen Geschlechtsverkehr machen würden, würden sie die Videos,
würden
sie nicht verkaufen. In dem Film mitspielen.
Richtig.
Ja, aber wenn sie keinen Film verkaufen, bekommen sie auch kein Geld, obwohl sie Sex hatten.
Ja, dann ist es auch keine Prostitution.
Ach.
Nee, dann ist es ein Home-Video.
Ja, richtig.
Was ist die Frage, über die ihr diskutiert?
Ob es Prostitution wäre, wenn einvernehmlicher Sex vor der Kamera stattgefunden hat und es dann verkauft wird. Und ich bin der Meinung, ja, deswegen ich das aber nicht Frage oder warum ich trotzdem
Frage stellen würde.
Ja.
Prostitution ist was anderes als Pornografie.
Und mit einem ausgewählten Partner vor der Kamera Sex zu haben, um das zu verkaufen.
Und das schließt sich natürlich beides nicht aus. Du kannst selbstverständlich Prostitution exerzieren und eine Kamera draufhalten.
Ja, damit wollte ich die Frage
nicht,
ja auch nicht.
Du musst nicht zwingen, Prostitution exerzieren, um eine Kamera draufzuhalten und einen Pornofilm zu verkaufen.
Aber das war auch nichts, was mich von der Antwort irgendwie hätte abrücken lassen. Nur mal eben so nebenbei. Das war nur, ich wollte es nur kurz in Frage stellen.
Das habe ich auch nie so verstanden.
Ich wollte das Thema einfach nur mal mit reinschmeißen.
Ich hätte da ein Thema zur Erweiterung.
Und zwar?
Ja. Edge Cases. Machen wir ja gerne. Mhm. Entweder Edge Cases sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und ich würde an dieser Stelle gerne diskutieren wollen, wo die Grenzen sind.
Teufels 3 und am Ende kommt ein Esel dazu.
Zum Beispiel. Ja, und nein, ich möchte weitergehen.
Brauchen wir denn das Thema Video überhaupt noch dabei, also dass es gefilmt wird? Ja, da geht es ja eigentlich grundsätzlich darum, was erlaubt ist und was nicht.
Das stimmt, du hast absolut recht. Das Thema Video brauchen wir nicht mehr.
Abgehakt.
Ich möchte diskutieren.
Ja, eigentlich sollte ja alles, was erlaubt ist, kann ja auch gefilmt werden. Oder?
Ja. Gut. Ich glaube auch, dass Dinge gefilmt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dabei filmen kann, wie ich mir mit einem stumpfen Messer den Penis abschneide und das dann nachher verkaufe. Ich glaube, das dürfte ich nicht verkaufen.
Also ich bin mit genau sicher, darauf will ich hinaus.
Nicht verkaufen dürfte.
Ja, stimmt. Ich glaube auch nicht, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das sehen möchten.
Es gibt sicher Leute, die das sehen wollen.
Ich wollte nämlich gerade auf den Kannibalen von Rothenburg rekurrieren. Bei dem es darum ging, dass ein Typ aus der Überzeugung, sexuelles Gefallen daraus zu ziehen, sich von dem Typen hat umbringen und aufessen lassen.
Ja.
So.
Aber vorher haben
und wenn man davon ein Video macht, sie waren ja beide davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Should that be legal? Diese Stille.
Ich möchte darüber nachdenken dürfen.
Das ist ein schwerer Edge Case.
Ja.
Ich meine,
wenn
beide sich einig wären,
ja,
dass der eine jetzt umgebracht werden kann, dann müsste es eigentlich legal sein. So, und jetzt muss man aber sagen,
ja,
man kann sich nie sicher sein, dass der eine das wirklich in vollem Bewusstsein
gebracht hat.
Weil er nichts sagen
kann. Und von daher kann es eigentlich nur verboten sein, weil du es niemals mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kannst.
Und hinzu kommt, solche Arten...
Wieder ein Mann.
Wie bitte?
Fick schon wieder ein Mann.
Oh mit Gott.
Eines Wort.
Tut mir leid.
Ich finde das genau richtig.
Ruhig weiter.
Hinzu kommt, ja toll, danke, jetzt habe ich den Faden verloren. Obwohl ich dich unterbrochen habe. Oh. I don't get Penis the point. Achso, hinzu kommt, dass man eventuell dadurch andere Menschen gefährden könnte, die sich dieses Video danach anschauen.
Das könnte man durch Warnhinweise regeln.
Das ist aber ein anderes Problem. Dafür haben wir das Jugendschutzgesetz.
Ja.
Ja, aber wenn ich mir jetzt außersehen so ein Video angucke.
Aus Versehen, das fand ich raus.
Nee, Moment, Lars schneidet sich den Penis ab.
Ja.
Ja? Das Video heißt
warum?
Ja, das Video heißt ja nicht, Lars schneidet sich den Penis ab.
Sondern aber die Teletubbies kriegen Nachwuchs.
Vielleicht heißt das, jetzt werde ich mich richtig verstricken. Das Video könnte ja heißen Lars Katz oder Lars Katz Penis. Und dann denke ich vielleicht nicht an Penis abschneiden, vielleicht denke ich dann an
geiles Branding, was er sich da
macht. Ja, vielleicht denke ich ja, oh cool, ja, da lässt sich jemand ein Branding machen oder so.
Aber da müsste ja...
Kann ja passieren, ja? Weil ich das ganz interessant finde, gucke ich mir das dann an, weil ich davon ausgehe, Lars brandet sich den Penis und im Endeffekt schneidet er sich dann ab und ich kriege davon Albträume und kann nicht mehr arbeiten gehen.
Gut, aber dafür sind ja irgendwo auch Warnhinweise gemacht, dass explizite Gewalt in diesem Video stattfindet und
aber ein Branding wäre ja genauso
auch
explizite Gewalt.
Ein Klappentext geben oder eine Beschreibung, wo drin steht, Achtung, hier schneidet sich ein Mann seinen Penis ab.
Weep, weep, ja, okay. Weep, weep. Sehen Sie das nicht an. 4000 Views.
Gut, okay, damit wäre
400.000 Views.
Damit wäre mein Punkt dann ausdiskutiert. Danke.
Gerne.
Ich wollte aber eigentlich auf was anderes, glaube ich, hinaus.
Und zwar?
Was sexuell erlaubt
ja,
ist?
Ja, wir sind ja immer noch bei Dingen, die Menschen miteinander tun.
Und also beide müssen einvernehmlich.
Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo Einvernehmlichkeit endet und Selbstverantwortung beginnt. Denn wenn jemand, die Frage ist, die ich mir stelle, wenn jemand zu mir sagt, ich möchte gerne einen Videofilm davon machen, wie du mir meinen Penis abschneidest und ihn aufisst, ist dann die Verantwortung bei demjenigen, der möglicherweise mit dem Film Geld verdient oder den Penis aufisst, da zu sagen, der Typ, der seinen Penis abgeschnitten und aufgegessen haben will, ist möglicherweise einfach irre. Und das darf ich nicht tun. Ich nutze dabei den wahnhaften Zustand eines Menschen aus. Passiert das?
Vielleicht sollte man sagen, alles, was dauerhaften Schaden...
Ja.
Warum? Ich weiß, in welcher Grauzone ich mich befinde. Ich weiß, dass es Communities von Menschen gibt, die sich Arme amputieren lassen, weil sie mit denen nicht glücklich sind. Ich weiß, dass das gibt.
Aber, ja,
wo ist der Punkt?
Moment mal. Ich bin da erstmal bei Lars. Also irreparable Schäden sollten ausgeschlossen werden.
Warum, wenn ich meinen Fuß scheiße finde?
Und mal eben ganz
kurz.
Mein
Fuß ist scheiße.
Mal eben ganz kurz nebenbei. Ja, dann ist dein Fuß halt scheiße. Dann schneid ihn dir doch ab.
Du schneidest ihn ab. Lars macht das Video.
Und wer soll ihn essen?
Lars.
Die Katze.
Du weißt ja nie, ob es jetzt der reine Sex ist.
Mhm.
Oder Fuß abschneiden. Du weißt nie, ob der andere wirklich damit einverstanden ist. Vielleicht hat die Frau Angst vor dem Mann. Oder vielleicht hat der Mann Angst vor der Frau. Vielleicht hat er Angst
oder
vor einer Schlinge.
Oder die Katze vor dem Fuß.
Ja, möglich.
Nee, weißt du, was ich meine? So ganz ausschließen kann man das ja auch bei normaler, Hier sind die Gänsefüßchen. Mhm. Bei normalem Geschlechtsverkehr, ja, oder normaler Pornografie, kannst du nie ausschließen, dass vielleicht doch jemand nicht so ganz einverstanden ist. Das ist ja schon schwierig. Dass
es doch nur aus monetären Gründen gemacht wurde. Ich brauche das Geld, weil ich kann meine Miete sonst nicht bezahlen. Darum drehe ich jetzt ein Porno. Finde es aber eigentlich nicht so geil. Aber
ja, oder,
was anderes
oder,
kann ich jetzt
gerade
nicht
machen. Oder ich sag mal, eine 18-Jährige, ja, will groß rauskommen und dann sagt der Pornoregisseur, ja, jetzt musst du aber auch hier, da musst du auch ein bisschen Analverkehr machen, ne, wenn du hier mal richtig groß rauskommen willst.
Mhm. Ohne ja? Anal geht gar nicht.
Und die,
Anal
und die,
ist das neue Ora.
Und das, und das, sagen, das naive Ding denkt dann, ja, okay, das, ja, eigentlich will ich das nicht und ja, ist aber irgendwie dann doch in einer viel schwächeren Position.
Eben, weil sie kein bedingungsloses Grundeinkommen hat.
Ja, ja! Ja.
Und da schließt sich der Kreis.
Warum fickt der Scheiße nochmal?
Ja, da schließt sich der Kreis. Aber da, also ich finde es schon schwierig, jetzt, also wenn wir uns die Fragestellung jetzt nochmal so mal geben, dieses Einvernehmliche ist schon schwierig zu sagen. Ob, man sieht es ja nicht. Nee. Wenn du dir ein Porno kaufst, du siehst nicht. Du kannst es ja nur abschätzen.
Vernehmlich ist, genau. Und, ja? Und du kannst es ja auch nicht wissen. Selbst wenn die unterschrieben hätten, dass es
ja,
vernehmlich
ja.
ist, was sie wahrscheinlich auch getan haben,
ja.
irgendwann, kann man es nicht wissen. Aber du, die Grenze finde ich, nochmal zu deiner Frage zurück, Flo, dass es bei nicht reparablen körperlichen Schäden aufhört. Also von mir aus können sich die Leute gerne gegenseitig im Mund kacken, aber wenn sie irgendwie anfangen, sich irgendwelche Körperteile
abzuhacken,
abzuschneiden oder irgendwie.
Was ist mit den nicht irreparablen seelischen Schäden?
So, was ist, wenn ich einen Porno drehe, wo Leute Sex miteinander haben, während ich ihre Geschlechtsteile tätowiere?
Was?
Irreparable Schäden.
Na, jetzt ist so, aber jetzt kommt
ja,
auch von 100.
Ich weiß, Edge Cases. Wir machen das normalerweise nicht, aber Edge Cases kommen.
Moment, aber ist eine Tätowierung ein irreparabler Schaden?
Du wirst zumindest eine Narbe davon tragen, auch wenn du dir das wegmachen lässt. Also irgendwie wird es man.
Besonders auf dem Penis.
Gut, dann sollte das verboten sein.
Aber dann
Leute,
kann
bei,
es auch
Leute
genauso gut sein, dass beim Analverkehr irgendwas reißt. Ja, ist genauso irreparabel.
Ja, in der Regel bist ja nur ein bisschen wund.
Gut, dass wir das geklärt haben. Lars, wie ist denn die nächste Frage?
Wir sind also bei starker Zuneigung, oder?
Pornografie sollte, ja, starke Zustimmung.
Ja, Zuneigung.
Was?
Freudscher Versprecher.
Was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an.
Das ist wieder so geil.
Moment.
Amputiert.
Consensual
ja. Adults.
Jetzt muss ich mich mal eben in jemanden reinversetzen, der das Gegenteil. Der das Gegenteil behauptet. Wer wäre ich dann?
Du wärst ein Schwulenhasser und willst nicht, dass deine Nachbarn sich abends gegenseitig
in den Arsch ficken.
In den Arsch ficken, genau.
Ach so.
Oder du bist ein konservativer Christ und möchtest nicht, dass dein Nachbar seine Freundin abends in den Arsch fickt.
Aber
ja, was du auch nicht gut findest, ist in den Mund ficken.
Du findest es generell nicht gut,
haben
Leute
wir,
irgendwo
haben wir
anders
jetzt alle,
hin, als in die Scheide zu ficken.
Oh mein Gott.
Und das zur Reproduktion.
Ich würde mal sagen, das Niveau.
Okay, wir haben es gerade ein bisschen überspitzt.
Aber das Risiko, dass man dann selbst überwacht ist, ich glaube, also das Grundargument der Leute ist ja immer, ich habe ja nichts zu verbergen.
Ich sage ja.
Ich habe ja nichts zu verbergen. Moment, darf ich meinen Satz bitte zu Ende sprechen? Ich habe ja nichts zu verbergen, aber ich glaube, dass selbst die konservativsten Leute sich nicht gerne beim Sex ausspionieren lassen würden. Ich glaube, da hätten die sogar eine Schmerzgrenze.
Aber
ich glaube, die Frage hat damit nichts zu tun. Lars, kannst du bitte die Frage nochmal vorlesen?
Was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staaten nichts an.
Ich habe gerade sofort an Geheimdienste gedacht.
Nee.
Das war die ganze Zeit mein Gedanke.
Es ist in Amerika ja de facto so, dass du in einigen Staaten, dass es verboten ist, Sex in den Po zu haben, oder?
Ja, jetzt habe ich die Frage verstanden. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht um Spionage und dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, dass ich gerade merkwürdige Gedanken hatte. Okay. Nein, so ist das.
Dass immer einer mit dem Ohr im Schlafzimmer hängt.
Ja! Dass es erlaubt sein sollte, auch die Schlafzimmer auszuspionieren, ja. Das habe ich gerade. Deswegen war ich so, hatte ich so viele Fragezeichen im Kopf, was das wohl für ein Mensch wäre.
Dann bist du ganz schön im Schlafzimmer bei kommen. Ja, wann gibt's dir richtig?
Und dann habe ich gedacht, wieso? Stimmt, und der Schwule sollte auch spioniert werden. Okay. Ja.
Also ich strebe eine Karriere als Schlafzimmerbeobachter an.
Okay. Und einfach mal einen guten Tipp geben. Bisschen weiter unten.
Sag mal, Lars. Wenn du das vorlesen kannst, dann würde ich das wohl noch mit dir trinken wollen. Das ist noch ein weiteres Getränk, bevor wir uns auf die Niederung dieser Frage einlassen.
Leider bin ich nicht in der Lage, das auszusprechen. Gibst den Namen auch in Lautschrift?
Es ist auf jeden Fall eine bleiche Frau drauf auf diesem 0,25 Liter Bier.
Es kann eigentlich nur ein Vampir sein.
Also, wir trinken jetzt gleich Vampirbier.
Ist die Schrift auch so hell?
Flämisch Art of Brewing. Duchesse de Bourgogne.
Duchesse de Bourgogne.
Ja. Du, dann mach doch mal auf den Apparat.
Ich mach das
Apparat.
Mal auf.
Den Apparat.
Haben wir die Frage eigentlich jetzt?
Die Frage haben wir ausreichend beantwortet, okay. Indem wir gesagt haben, es geht den Staat nichts an und sind bei absolut starker Zustimmung.
Außer bei Spionage.
So, die nächste Frage lautet: Wait. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Denn das
Jesus,
ist nachweislich anerzogenes
Jesus
Verhalten.
Jesus Christoph.
Ich überlege gerade, fühlt man sich homosexuell?
Können wir bitte einfach...
Wenn man homosexuell ist, fühlt man sich dann...
Ja.
Können wir als beschissenes Statement einfach 3 Minuten rausgehen und so tun, als würden wir diese Frage beantwortet haben und dann einfach wieder reinkommen?
Ich musste gerade an jemanden...
Das ist doch inzwischen wissenschaftlich geklärt.
Ich musste gerade an jemanden denken... Aus meinem
der
Schwule engeren...
Sich und sie nicht schwul gefühlt
also
hat.
Dieses, aus mein, darf ich dieses Bier riecht sehr schwul.
Aus meinem engeren Bekanntenkreis.
Oh ja.
Da gab es mal eine Person, die mir erklärt hat, wie sie schwul wurde.
Ja?
Ja. Die hat mir erzählt, dass sie irgendwann festgestellt hat, also ja, dass er irgendwann festgestellt hat, dass es sich so angefühlt hat, als ob er ein zu enges T-Shirt an hätte.
So fühlt sich schwul sein an.
Ja, so wurde es mir mal erklärt. Allerdings ist derjenige auch nicht ganz so. Was ich jetzt nicht mit dem Schwulsein in Verbindung bringen möchte.
Ich möchte an dieser Stelle wirklich ernsthaft beklagen,
dass die Schwulenquote
nein,
zu gering ist.
Ja, dass wir, ja. Dass ich keinen einzigen Schwulen im Freundeskreis habe. Und das macht mich unglücklich, weil ich damit kein guter Hipster bin.
Ich bin mir da
nicht
so sicher.
Ich habe einen Schwulen im Freundeskreis.
Und ich bin mir da nicht so sicher.
Tatsächlich, vielleicht.
Jetzt wird's interessant.
Vielleicht hat Flo dann doch einen. Und er weiß es nur.
Wer weiß. Aber da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
Das stimmt. Das sollten wir auch nicht.
Lars.
Also ich möchte das präzisieren, meine Aussage. Ich habe keinen offenen Schwulen.
Ja, keinen
offen lebenden Schwulen im Freundeskreis. Und das macht mich sehr, sehr unglücklich. Ich hasse diese kleine Stadt.
Warum macht dich das unglücklich?
Weil...
Ich finde, das hört sich so an nach weißer privilegierter.
Nein, ja, absolut.
Ich möchte auch einen Schwulen in meinem Freundeskreis, damit ich auch
richtig,
cool bin.
Exakt das.
Und einen Schwarzen.
Und einen Schwarzen.
Exakt das.
Und einen Chinesen.
Damit. Exakt das. Oh Gott. Ich meine exakt das damit. Und um deine neue Lieblingssängerin zu zitieren, der Seele geht's elend. Oder wie heißt das?
oder wie war das noch?
Oder wie war das noch?
Bei Bina.
Genau.
Der Seele geht's angenehm elend.
Genau, der Seele geht's angenehm elend. Hm. Und meiner Seele geht's nicht hinreichend elend, wenn ich nicht genug Randgruppen
in meinem Freundeskreis habe. Du möchtest ein bisschen was von dem Elend der anderen spüren. Die sollen dir ein bisschen was über ihre Probleme erzählen.
Wir können mal irgendwie zusammen auf so ein
schwulen Treff am Rastplatz fahren oder so.
Das wäre schön, das wäre schön, ja.
Ja. Elend da mal anschauen. Gut, diese Frage haben wir beantwortet und haben gesagt, alle können sich von Natur aus schwul fühlen.
Ja, alle. Stand da schwul oder homosexuell?
Niemand kann sich von Natur aus homosexuell
fühlen. Also da gibt es auch lesbische.
Ja.
Ich wollte gerade lesbische Frauen sagen, dabei erübrigt sich das, oder?
Letzte Frage.
Gong. Die insgesamt letzte Frage.
Die insgesamt letzte Frage.
Oh mein okay, Gott, die spannend und ich bin dabei. Woo!
Der Florian Primel Podcast präsentiert die letzte Frage des politischen Kompass. Lars, lies wenn bitte die Frage.
Der Gong. Wir einfach wieder von vorne an und gucken, ob wir uns verändert haben. Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit.
Zu weit. Zu weit.
Ich glaube, wir haben viel zu viel Sex in der Öffentlichkeit, aber niemand redet wirklich über Sex.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit.
Ah, also geht es nicht um die reinen Gespräche, sondern die allgemeine Offenheit.
Wow.
Sollen wir einen Krankenwagen rufen?
Soll ich den Spuckeimer holen?
Okay, Moment.
Ich habe gerade einen Schluck dieses Bieres.
Ich probiere auch einen
Namen, wenn ich aussprechen können, probiert.
Es ist ein flämisches Bier.
It's just wow.
Ja, ich probiere auch
it
mal.
It is just wow and it's perfect for that question.
Das Vampirbier.
It's epic.
Okay, ich probiere. Moment. Sie probiert.
Trommelwirbel.
Das ist mehr
oh mein Gott, oh mein
das
Gott!
Das ist mehr ein Wein.
Oh mein Gott, was ist das?
Das ist mehr ein Wein jetzt als ein Bier, oder?
Oh Gott, irgendwie ist es.
Ich muss bewusstlos werden!
Das ist, als ob ich die Flasche Wein heute noch austrinke und dann kotze. Oh mein Gott! Was stimmt denn da nicht? Was ist da los?
Boah.
Oh mein Gott!
Töte mich! Wow. Töte mich!
Aber der Nachgeschmack ist irgendwann in Ordnung.
Ja. Das schmeckt wie Essig, Mann.
Ja! Ich sag ja, wie meine Kotze also bin ich.
Sowas Ekelhaftes.
Gib mir mal noch einen Schluck.
Wie kann sich hier ein Markt dafür ergeben haben?
Um Gottes also, Willen. Und ganz ehrlich, wir müssen das Foto dieser Frau unbedingt abfotografieren. Lars, die sieht, wenn ich davon noch 10 Schlücke trinke und dann überm Klo hing, dann sehe ich genauso aus wie sie. Und hab wahrscheinlich auch einen kleinen schwarzen Vogel auf der Hand.
Das ist mit Abstand ekelhafteste Getränk.
was wir im
in
Rahmen
den letzten
dieses
Jahren.
Oh mein Gott,
getrunken
das
ist
so schlimmer!
Und ich habe in den letzten Jahren sicherlich auch das ein oder andere abgelaufene Getränk getrunken.
Seid ihr euch sicher, dass dieses Getränk nicht wirklich abgelaufen ist?
Sehr.
Um Gottes Willen. Was steht da drauf?
gib her.
Nee, Moment. Ich setze meine Brille auf.
Also meine Frau setzt ihre Brille auf.
Das müssen wir jetzt untersuchen.
Das Licht wird angemacht. Lesebrille aufgesetzt.
Jesus.
Soll ich noch eine Lupe holen?
Also da ist rote Schrift, weiße Schrift und gelbe Schrift. Es hat 6,2%. Ich kann
viel zu wenig für den Geschmack.
Ich wollte gerade sagen, also für den Geschmack müsste es mindestens 30%.
Also da müsstest du sehr nah an der Lampe dran sein. Um das irgendwie. Oh,
aber
mein
dann mach
doch
mal dieses widerwärtige Licht aus. Also das ist auf jeden Fall bis Ende 2018. Schmeckt das so?
Okay.
Vielleicht schmeckt dieses Getränk das
2040 ein bisschen besser.
Es heißt übrigens, meiner Meinung nach, Duchesse de Bourgogne.
Genau.
Ja.
Und vielleicht schmeckt das Ende 2018 ganz gut.
Ansonsten ist dieses Bier nicht zu empfehlen.
Mir ist auch ein bisschen schlecht jetzt. Kommen wir zurück zur Frage.
Genau.
Die Offenheit über Sex.
Geht in der Gesellschaft zu weit?
Ist die Frage.
Ich habe ja schon gesagt, also ich finde, dass Sex sehr viel zu allgegenwärtig ist, aber dass niemand ernsthaft über Sex redet.
Also Sex wird genutzt.
Wir sind immer noch genauso, ich glaube, wir, unsere Generation, und wir sind alle um die 30 sind, es tut mir leid, Lars, sind, glaube ich, verklemmter als unsere Eltern.
Nee.
Aber bekommen trotzdem auf jeder dritten Werbetafel im Fernsehen überall Sex präsentiert, als wäre es nichts.
Also ich glaube nicht, dass wir verklemmter sind als unsere Eltern. Ich glaube auch, dass tatsächlich, dass wir offener über Sex sprechen. Aber ich sehe das auch so, dass vieles einfach sexualisiert wird. Da kommen wir immer zum Punkt Werbung. Ich meine, ey, guck dir mal bitte die Kinderriegelwerbung an, ja. Das Milchglas, ist, ne, oder die Milchflasche, schon. Die macht mich ja sogar ein bisschen an.
Steiles Teil, ja, ja.
Nee, also ernsthaft, alles wird irgendwie sexualisiert. Aber,
ja, also ich frage mich die ganze Zeit, ob zu offen damit umgegangen wird. Ich glaube gar nicht, dass zu offen damit umgegangen wird, aber es wird zu viel damit umgegangen. Man müsste sich einfach mal ein bisschen weniger um das Gebumse von anderen Leuten kümmern und einfach mal mehr um das eigene Gebumse kümmern.
Aber wir reden ja eigentlich von zwei Dingen, oder? Einmal Gespräche über Sex und Sex, der einfach da ist, zum Beispiel in Werbung oder ja eigentlich hauptsächlich
ja, das,
in Werbung.
Aber das zählt ja alles zur Offenheit. Also Offenheit in der Werbung und Offenheit darüber zu sprechen. Und das Sprechen über Bumsen und die Werbung, die irgendwie sexualisiert ist, das ist ja alles nicht weniger geworden. Und ich frage mich, ob die ganze Geschichte überhaupt voranbringt oder ob es das Ganze auf so ein platonisches Level hebt, dass jeder irgendwie versucht mitzureden, aber am Ende eigentlich gar nicht mehr weiß, worüber er spricht.
So im Sinne von Penis, Penis, Penis.
Ja, genau. Ja. Sex wird durch diese Werbung auf ein sehr abstraktes Level gehoben.
Mhm.
Und das schürt sicherlich auch bei vielen jungen Leuten Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Aber keiner mag es zugeben.
Also eigentlich
und,
so.
Und am Ende spricht man über Sex, der nichts mit dem Sex zu tun hat, den man in der echten Welt hat.
Sondern nur Sex als Meme.
Ja, genau.
Sex als Meme für irgendwas Witziges, Sex als Meme um irgendwas anderes, ja.
Oder auch Sex als Meme für Sex.
Ja.
Aber es ist nicht der Sex, der stattfindet, sondern der Sex, über den gesprochen wird, wie er stattfinden könnte.
Ja, genau. Aber das ist ja das, was Florians Aussage von gerade eben, der gerade übrigens vom Pipi-Machen wiederkommt. Achso, das hätte ich nicht sagen sollen. Wie mein Zeichen, was ich vorhin gemacht habe. Naja, egal. Das stützt ja das, was Florian eben schon gesagt hat, dass immer mehr oder dass ja, Sex immer mehr auftritt in der Öffentlichkeit, aber nicht wirklich drüber gesprochen wird.
Mhm. Ja, es wird wirklich drüber gesprochen und es wird ausgiebig drüber gesprochen, aber
nur nicht, wenn es einen selbst betrifft.
Immer in der Meta-Ebene.
Ja, und genau, und alle sprechen drüber, aber keiner sagt die Wahrheit.
Mhm. Stimmt, das ist sehr selten geworden. Ne? Also früher gab's ja zumindest noch die Bravo. Ich weiß gar nicht, was es heutzutage gibt.
Die Bravo.
Das wäre die Gelegenheit für Werbung fürs F-Mac zu machen.
Aber wie wird innerhalb der Bravo, also wird bei Dr. Sommer immer noch genauso über Sex gesprochen wie damals?
Ich glaube schon, dass...
Oder auch vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
Dr. Sommer, denke ich mal, immer noch so eine Art Pioniersfunktion in Aufklärung innehat. Aber dass die Fragen, die kommen, sich sicherlich verändert haben.
Mhm.
Denn das ist ja, sag ich mal, auch irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft, was da für Fragen gefragt werden.
Ja.
Und da ist auch wieder der Umgang mit Sexualität und mit Sex in der Öffentlichkeit sicherlich was auch Jugendliche von ganz früh an beeinflusst. Wenn auch unterbewusst.
Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es gar keine wirkliche Offenheit gibt. Das habe ich jetzt wieder daran festgestellt, es gibt jetzt ein neues feministisches Frauenmagazin, das FMAC von der Brigitte rausgebracht. Da gab es einen Pornotipp. Und ich habe das gelesen und dachte so, what? Oh mein Gott, mir wird gerade von anderen Frauen ein Porno empfohlen? Wie merkwürdig ist das denn? Also ich fand aber das total gut.
Spricht da nichts gegen.
Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber ich fand meine eigene Reaktion erstaunlich, dass mich das ganz, also es war für mich total neu und merkwürdig und ich habe mich auch so ein bisschen irgendwie ertappt gefühlt, so, hä, wieso empfiehlt die mir das? Hat die schon mal ein Porno geguckt oder was? Also völlig bescheuert, wenn ich da objektiv drüber nachdenke, denke ich, das ist doch alles völlig normal und okay und bla und blub. Aber in dem Moment habe ich mich halt dabei ertappt, dass ich scheinbar auch gar nicht so offen bin, wie ich halt dachte. Oder dass ich andere als nicht so offen wahrgenommen habe, wie sie vielleicht wirklich sind. Und das fand ich schon erschreckend im kleinen Sinne.
Ja, es gibt halt so spezifische Rollen, in die man halt, sag ich mal, durch die öffentliche Darstellung von Sex irgendwie gedrückt wird. Pornos ist was für Männer und Frauen liegen unten. Und alle fangen mit der Missionarstellung an. So.
Ja, aber da hat sich doch scheinbar echt nicht viel getan, oder?
Und der erste Sex war immer total schrecklich.
Stille. Aber dann hat sich, also meinem Gefühl nach, hat sich dann nicht so viel getan. Was die offenen Gespräche angeht. Seht ihr das auch so? Ihr guckt mich jetzt so an. Seht ihr das auch so? Oder habt ihr das Gefühl, nee, man spricht da eigentlich viel offener drüber und man weiß auch viel mehr?
Ich habe nicht den Hauch das Gefühl, dass da offener drüber gesprochen wird. Ja. Ich glaube sogar im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass dadurch, dass wir so eine Omnipräsenz von Pornos in jeder Geschmacksrichtung und in jedem Härtegrad haben, sich das Reden über Sexualität quasi pornografisiert hat. Du redest nicht mehr ernsthaft mit Leuten darüber. Und ich mache das jetzt.
Stimmt, die Informationsquelle gerade für Jugendliche ist einfach eine andere geworden. Ne? Die gucken sich jetzt irgendwie YouPorn an.
Ich will gar nicht auf Jugendliche rekurrieren. Wir können über uns reden. Wenn ich mit Männern auf einer Party, auf der wir sind, spreche und wir Alkohol getrunken haben, dann reden wir über Sex auf eine Art und Weise, die pornografisch ist, aber nichts mit Sex zu tun hat.
Genau, das habe ich eben auch schon gesagt, dass Sex mittlerweile so ein abstraktes Thema geworden ist, ja. was sich so
ich
weit...
Ich sage ja immer auf der Metaebene, ne? Ja. Genau, andere machen Sex.
Genau, was ich immer weiter von der Realität entfernt hat, dann...
Ja. Weil es so ein Überangebot an Sex gibt, ne? Mhm. Und jeder ja eigentlich alles weiß.
Ja.
Und da braucht man ja gar nicht mehr über seine eigene, weil ich weiß ja alles. Ich kann mir ja überall die Informationen. Mhm. Aber wie andere Sex machen, darüber kann ich noch sprechen.
I just read about that inflatable butt plug.
Ja, genau. Ja. Und am Ende geht's ja auch nur darum, eigentlich zu erzählen, was für eine geile Fickmaschine man eigentlich ist. Weil einem die Pornos das suggerieren, dass
es so sein muss. Ja. Und wenn du es nicht bist, bist du ein Verlierer. Ja,
genau, dass wenn du nicht in einer Taktzahl von 5000 Hertz bumsen kannst.
Oh mein Gott, ein Kanickel.
Ja, genau, dass du kein Nickel bumsen kannst, dann bist du ganz hinten dran. Und wenn du eigentlich in Wirklichkeit lieber total der langsame Bumser bist und gerne kuschelst dabei, dann sagst das aber nicht.
Ja.
So, weil das ist halt komisch und das ist nicht das, was einem die Öffentlichkeit oder die
Porno-Öffentlichkeit.
Genau, die Porno-Öffentlichkeit suggeriert, Sex zu sein hat.
Die Porno-Öffentlichkeit verdrängt die Realität so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, aber wie kommen wir denn dann zu
eine Antwort? Alternative Realität geschaffen.
Ja, okay, also Florian hat gerade nur mit dem Finger auf Lars gezeigt. Mhm. Das sollte wahrscheinlich eine Zustimmung bedeuten.
Ich wollte widersprechen. You got a point. Aber mir ist... Tatsächlich, was hast du als letztes gesagt?
Es ging, wir sind schon wieder bei induktiv und deduktiv.
Ja. Vom Kleinen aufs Große oder vom Großen aufs Kleine?
Genau, also entweder lassen wir uns von der Pornoindustrie so beeinflussen, dass wir dadurch unser Sexverhalten ändern, oder unser Sexverhalten führt dazu, dass die Pornoindustrie sich dessen anpasst. Aber das stimmt. Warum wird in Pornos so Sex gemacht? Das frage ich mich gerade wirklich. Wer hat das eigentlich mal irgendwann festgelegt, dass schneller nicht besser ist?
Oft werden ja auch Leute gefesselt und sowas.
Ja, aber das... ich frage mich das gerade wirklich.
Ja, weil da natürlich was passiert. Also du willst ja nicht Leuten dabei zugucken, wie sie warten.
Aber
eigentlich nur wie ein Sandwich aufeinander liegen und
also
so leicht den Po nach vorne und hinten bewegen. Das ist ja
Ich möchte mal eben kurz auf den Porno-Tipp eingehen.
Ja.
Ich habe auch Lila Podcast, das ist auch ein feministischer Podcast. Da haben die über die Regisseurin oder die Macherin dieser Porno-Reihe gesprochen. Erika Lust heißt die. Und Erika Lust produziert halt Pornos für Frauen. Mhm. Und ich bin nicht ganz, also ich glaube, dass dieses, was du gerade gesagt hast, da muss ja immer was passieren. Das ist Ich will mich da jetzt nicht in irgendeine komische Ecke begeben, aber das ist vielleicht für Männer so gemacht. Ich weiß es nicht.
Sicherlich.
Also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, dass du dich in eine komische Ecke begibst, wenn du sagst, dass Pornos für Männer gemacht werden.
Nein, ich meine einfach, dass die sind ja eigentlich doof. Die Pornoindustrie ist ja doof. Die würde ja viel mehr Frauen an Land ziehen, wenn sie es nicht so machen würden, wie sie es machen. Aber da sich das ja in den letzten Jahrzehnten für Frauen nicht gehörte, hier sind wieder die Gänsefüßchen, Pornos zu schauen, ist es natürlich ist es eigentlich jetzt erst ein Markt, der sich erschließt. Und ich glaube auch, dass die ganze Pornoindustrie sich in den nächsten Jahrzehnten noch ändern wird, weil die Frauen mit ins Boot holen wollen. Und dafür muss sich das ändern.
Und darf ich nur ganz kurz, um die Diskussion vielleicht anzuregen, ein Bullshit-Fact in die Runde werfen. Die Pornoindustrie ist die einzige Industrie, in der bisher ein Mann geklagt hat, weil er weniger verdient als seine weibliche Partnerin.
Diskriminierung.
Es gibt ja auch wenig männliche Pornostars.
Die man kennt.
Ja.
Ich kenne doch, dieser eine Bauer da. Wie heißt er? Der hatte immer, das hört sich an, als ob ich mir
alle Pornos angeguckt. Der hatte immer einen Ständer.
Nee, der hatte doch so einen Leoparden-Slipper immer an. Kennt ihr den?
Weiß ich gar nicht. Also ich
du blickst in ein wirklich leeres Gesicht. Ja.
Oder habe ich jetzt irgendwie gerade so ein...
Weiß ich nicht, also ich kenne nur Rocco.
Wen?
Rocco.
Rocco. Der ist mittlerweile schon so Mitte 50 oder so. Der kann unheimlich viel abspritzen. Also das ist, das ist seine Spezialität. Und das ist auch der einzige männliche Pornodarsteller, den ich zumindest namentlich kenne.
Nun, Stephen Holmes kennt man. Einfach aus historischen Gründen.
Nein.
Nee. Okay, wir haben diese
Film, auch ne? Ja, mit Matt Damon. Nee.
Boogie Nights.
Mit Matt Damon war ja.
Und Peter Norris, der sich auch dadurch auszeichnet, sehr viel abspritzen
zu können.
Also ich glaube,
hast du mit deinem Abspritzen immer? Weil gab's nicht noch irgendeinen Wrestler? Hulk Hogan, war der nicht auch mal Pornostar?
Ich bin davon überzeugt,
Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone hat doch mal ein Porno gemacht. Den wollte ich mir mal also einfach nur, weil es witzig ist.
Aus Prinzip.
Ja.
Muss man gesehen haben.
Nein, weil ich einfach wissen will, wie der ohne OPs aussieht.
Und untenrum aussieht. Ohne OPs.
Sylvester Stallone untenrum. Ich weiß jetzt schon, wie die Sendung heißen wird.
Heißt der nicht wirklich irgendwie ne, untenrum? Nee, ernsthaft jetzt?
Ich weiß, dass der Film nach dem Erfolg von Rambo noch einmal neu veröffentlicht wurde.
Genau, unter seinem Namen auch, ne? Oder der Typ aus Rambo oder irgendwie so komisch.
Irgendwas.
Rambo untenrum.
Irgendwie der Hengst oder irgendwie sowas und dann noch mit seinem Namen drin. Ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall hat Sylvester Stallone in einem Porno mitgespielt.
Naja, also meine ursprüngliche Aussage war ja, die Pornoindustrie wird sich noch verändern und aber ich...
Und wir könnten das brauchen, finde ich.
Ja.
So, und dann kommen wir vielleicht mal von diesem gesellschaftlichen Bild, weil dann ist es nämlich nicht mehr... Momentan ist ja das was alle an Pornos oder was sich alle angucken können, nur männlich bestimmt und nicht weiblich bestimmt. Also da findet so eine Abspaltung eigentlich statt.
Wobei ich finde, dass da gerade eigentlich ein ganz schöner Trend entsteht. Wenn man jetzt mal so ein bisschen Fernsehen guckt, dann sieht man immer öfter so die ganze Werbung von Amorelli oder Eis.de, die ja schon sehr auf die Frau ab.
Ja, da gibt es eine ganz neue Zielgruppe jetzt.
Ja, genau. Ja. Und die
hängt Frau damit zusammen, dass die Taschenmuschi einfach kein werbepräsentables Produkt ist.
Ja, sicherlich.
Ja, es ist Eis.de und wie sie alle heißen, das sind natürlich Lifestyle-Produkte. Und es gibt bestimmt schon eine YouTuberin.
Richtig mir angeguckt. Guck mal, meine Feed.
Du, weißt du was? Das ist zumindest. Mhm. Ich will mich jetzt nicht schon wieder. Ich oute mich heute so viel. Also es gibt in meinem Freundeskreis schon Frauen, die sich
über ihren Vibrator definieren.
Nein, nicht definieren, aber die schon
damit offensiv umgehen.
Ja, und dieses Gerät auch als tatsächlich Lifestyle-Produkt darstellen. Also genauso wie ich über mein Haarshampoo rede. Oh, das ist total toll, es riecht gut und so. Dann sagen die, das sieht so süß aus, hat eine tolle Farbe, total dekorativ. Alles schon erlebt. Also Das gehört. Und jetzt stell dir mal einen Mann vor. Hey, Lars, hast du schon gesehen? Meine neue Taschenmuschi, voll lila, voll geil. Oh, das ist aber hübsch. Ja, stellst du das neben die Vase?
Sieht sauber aus, die Taschenmuschi. Darf ich mir die mal ausleihen? Irgendwie,
ich hab das Gefühl, Sexualität ist nicht. Ah, mir fehlt der Begriff
gerade. Das ist eine sehr bemerkenswerte.
Das ist nur gespalten.
Nein, das ist eine bemerkenswerte Beobachtung, die du da gemacht hast. Weil, und das ist mir gerade in dem Moment irgendwie gekommen. Also, weibliche Sexualität funktioniert inzwischen als Lifestyle.
Ja.
Männliche Sexualität hingegen.
Ist ein Trieb.
Die funktioniert immer noch.
Genauso.
Ich wollte ja vorhin einen Tweet zitieren. Moment. Tue ich jetzt. Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn bei IKEA. Der Sohn, ich möchte die Bettwäsche in schwarz. Mutter, nein. Sohn, warum nicht? Mutter, das weißt du selbst am besten.
Sehr, sehr gut.
Ach Mensch. Ich glaube aber, dass Frauen sich noch hinter ihren Lifestyle-Produkten verstecken. Eigentlich geht's da auch ganz rough zu. Oh Gott.
Stell mich zu gezwinkert.
Nein, ich glaube wirklich, dass das ein bisschen um die Sexualität so ein bisschen blümchenhaft zu machen. Ne? Ja, um sich nicht ganz zu outen, versteckt man sich dann hinter hübschen Dingen.
Ja, man macht das schön, aber am Ende schiebt sie auch nur irgendwas unten
ja,
rein.
Richtig, nee, genau das meine ich ja.
Ja, genau.
Ja, das steckt ja dahinter.
Nicht drin. Drin.
Aber ganz offensichtlich funktioniert das ja bei Männern noch nicht.
Nee.
Absolut nicht.
Bei Männern ist es immer noch ein Trieb und das dauert sicherlich auch noch eine Zeit lang, bis man das irgendwie.
Kannst du, wenn du das sagst, näher ans Mikrofon
aber
gehen.
Aber der Trieb, ich finde das so, bei Männern ist es ein Trieb und bei Frauen. Bei Frauen ist das doch genauso ein Trieb. Nein, bei Frauen ist das doch genauso ein Trieb.
Aber bei Frauen wird es ja als Lifestyle wenigstens versteckt und bei Männern.
Warum wenigstens? Ist das denn was Positives?
Es macht das Ganze zumindest gesellschaftstauglicher.
Wieso ist das andere denn nicht gesellschaftstauglich?
Wie gesagt, hast du schon Werbung für eine Taschenmuschi gesehen?
Also außerhalb von YouTube?
Ja.
Ja, das funktioniert halt einfach noch nicht. Nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber davon muss halt das.
Und das ist tatsächlich ein Gleichberechtigungsthema.
Wobei.
Ja.
Es ist ja auch die Frage, ob der Mann das überhaupt will oder ob die Frau diese Entwicklung vielleicht irgendwie vorangetrieben habt, um auch mit ihrer Sexualität offener umgehen zu können.
Aber
bei der Frau ist es Trieb im Deckmantel des Lifestyle-Produktes und der Mann ist vielleicht schon so weit, dass er es einfach als Trieb zeigen kann. Vielleicht ist der Mann da auch weiter vorne und nicht weiter hinten.
Wobei man auch sagen muss, wir sind uns ja hier jetzt gerade wohl nicht einig, dass jede Frau einen lilanen Vibrator oder einen Vibrator in Delfinform schön findet.
Nein.
Ja, nur weil das in der Werbung suggeriert wird, genauso wie vieles andere suggeriert wird. Wir können ja nicht davon ausgehen, nur dass das, was in der Werbung als die Zielgruppe erscheint, wirklich die Zielgruppe ist oder ob die sich überhaupt angesprochen fühlt. Das sind doch die, für die Leute oder für die Frauen, die jetzt bei ICE.de zum Beispiel Werbung gemacht wird, das ist doch nicht jede.
Nein.
Jetzt denken auch wieder viele Leute, ach, sowas muss ich also schön finden oder gut finden.
Nee, da,
ist ja
da,
auch nicht richtig.
Darum geht's ja, glaube ich, auch gar nicht. Es geht ja darum, dass sag ich mal, der lila Vibrator irgendwie ein Symbol dafür ist, dass die Frau mit ihrer Sexualität auch offen umgehen kann. Wie auch immer sie möchte.
Was eine erstaunliche Errungenschaft ist.
Ja.
Im Vergleich zu dem, was wir die letzten 4000 Jahre hatten.
Ich finde nicht, dass das eine Errungenschaft ist. Von wem denn?
Der Gesellschaft.
Ich mache immer wie so ein Pferd. ich glaube, da müsste man auch erstmal gucken, wer die Entwickler dieser Vibratoren sind.
Selbstverständlich wird damit Geld verdient und das ist ein Markt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das nicht eine beschissene Errungenschaft ist im Vergleich zu dem Stand, vor dem wir noch vor 50 Jahren waren, wo Frauen, wenn sie eigentlich nur Sex
also,
haben
Moment
wollten,
mal, ich finde,
Frauengold genommen
Moment
haben.
Moment mal, ich finde das diskriminierend, dass du mir gerade als Frau, mir gerade erklärst, was für mein Geschlecht eine Errungenschaft ist.
Du hast das gerade in Frage gestellt,
nein,
das eine Errungenschaft ist. Und ich habe das historisch hergeleitet.
Nee.
Nein, ich habe es nicht hergeleitet, ich habe es nur eingeordnet.
Du hast... das gibt's.
So.
Also, ob sich etwas als Errungenschaft anfühlt oder nicht, oder wie, das möchte ich bitte selbst einsetzen.
Ich dachte, Sie erleben hier gerade eine kleine Ehekrise.
Nein, ich finde das... Also, ich finde das so dermaßen... von oben herab, dass mir ein Mann sagt, ob das ein lila Vibrator eine Errungenschaft für mich als Frau ist. Das finde ich irgendwie total...
Aber
es, also ich will, es,
nein,
ich
Moment,
nicht,
nein,
dass
Moment,
es an mir
Moment,
ist zu entscheiden, ob ein lila Vibrator geil ist oder nicht.
Nein.
Ich wollte da schon eine Perspektive aufmachen.
Darum geht's nicht.
Lila Vibrator.
Darum geht es nicht.
So, wenn ihr beide euch nicht ausscheißen könnt, dann werde ich dann mal eben meine Meinung zu gut tun. Ich bin auch der Meinung, dass das eine Errungenschaft ist. Unabhängig davon, ob der lila Vibrator jetzt...
Es tut mir leid, ich muss dich nochmal eben unterbrechen. Okay. Mein Gott, ich finde das doch, dass die jetzt auf dem Markt sind, ja, und dass dafür Werbung gemacht wird und dass da offener drüber gesprochen wird, das finde ich doch alles gut.
Also es ist eine Errungenschaft.
Gut. Ich möchte dieses Wort, bitte sag einfach nicht, dass es eine Errungenschaft ist.
Aber es war doch vorher nicht möglich, da offen drüber zu sprechen. Was ist
Nein, denn es sonst? Ist doch, es ist was Positives. Können wir dieses Wort einfach weglassen jetzt?
Ja,
es ist was Positives und ich finde die Entwicklung gut. Eine Errungenschaft, das haben wir uns erkämpft. Ich habe mir als Frau erkämpft, das in Fernsehen...
Mich vibratieren zu dürfen.
Ja, mich vibratieren zu dürfen von Delfinen. Das habe ich mir erkämpft. Mein Gott, das ist kein Kampf. Dass wir das Frauenwahlrecht haben, das ist ein Kampf. Dass in der fucking Werbung von Eis.de in lila Vibrator angegeben wird, das ist doch keine Errungenschaft der Frau. Mein Gott. So, jetzt muss ich mal, Entschuldigung. Können wir das bitte nicht vertiefen?
Okay, aber...
Danke.
Gut, dann lassen wir das einfach so stehen. Ist zumindest ein positiver Effekt.
Ja, auf jeden Fall. Traumhaft.
Aber es ist eine Errungenschaft, dass wir keine Schwulen mehr verbrennen.
Ja.
Das ist auch schön.
Ja, ja. Da stimme ich dir zu. 100% zu.
Also was ich gelesen habe, ist, dass es jetzt Vibratoren gibt, die man über Apps steuern kann. Das finde ich auch ganz gut.
Ja.
Ja, übers Internet, ne?
Ja, voll schön.
Und nee. Zauber. Du hast, weißt du, was du vergessen hast? Da ist eine Kamera drin.
Auch schön. Auch ganz
die
toll.
Die in dir drin steckt und du siehst quasi...
Nix.
Ein Tunnel. Also
Moment. Fühlt sich dann wie Moment. Bei der Geburt,
Folgendes
wenn du dir das
Buch
anguckst.
Ist dunkel.
Spannend.
Aber es wurde schon davor gewarnt.
Eben, russische Hacker warnen.
Aber was ich jetzt auch letztens gesehen hatte, es gibt ja auch mittlerweile irgendwie so vernetzte Gerätschaften, wo die Frau irgendwie eine Dildo-Maschine hat und der Mann wiederum eine Smart-Taschenmuschi
reinbummt.
Die Smart-Taschenmuschi.
Und dann bewegt sich der Dildo wiederum akkurat dazu. Und dann kann man quasi über das Internet Sex mit jemandem haben.
Ja, aber das gibt's, glaube ich, auch bei diesen Porno-Videos.
Das ist so schön.
Bei den Porno-Video-Chats ist das ja, also da gibt's das auch, dass der Mann halt vom PC dann so eine Taschenmuschi hat und die Betreiberin des Chats, oder wie nennt man die, die kann das dann steuern. Also die kann die
Cyber-Push.
Die kann den...
Cyber...
Ja, heißt das
Cyber,
so?
Cyber-Puff-Mutter.
Nee, das ist ja nicht die, das ist ja die Ausführende.
Die Cyberhure.
Die Cyberhure. Oh Gott.
Das
Cyber.
Das Camgirl.
Das Camgirl kann halt.
Die Cyberhure.
Kann halt die Taschenmuschi dann steuern.
Aber die Taschenmuschi kann doch eigentlich der steuern, der dafür Geld bezahlt hat. Oder nicht?
Nein, das macht keinen Sinn.
Es
gibt ja bestimmte Männer, die das schön finden, wenn sie dann vom PC sich so ein Camgirl angucken können und dann können die halt die lassen sich halt gerne. Mein Gott, das fühlt sich halt realer an, wenn die Taschenmuschi von einer Frau gesteuert wird.
Ach so. Und ich habe gedacht, das funktioniert quasi andersrum, dass der Zuschauer quasi Kontrolle über das Gerät erlangen kann, was in der Frau steckt.
Auch.
Ja, das gibt's ja auch. Aber das ist ja, ne?
Ja, aber du meintest es gerade in die andere Richtung.
Ja, genau.
Ja, cool.
Alles ist möglich.
So, in einer perfekten Welt würde beides funktionieren. Und vermutlich tut es das auch.
Wahrscheinlich schon.
Ich habe jetzt hier noch gerade ein alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk aufgemacht.
Es sieht aus wie eine kleine Sektflasche.
Ach, das ist furchtbar. Probier es mal.
Oh nein. Solange es nicht so schlimm ist wie das andere eben.
Ich meine, es ist schlimmer.
Es heißt auch schon.
Schlimmer? Das glaube ich nicht.
Es heißt schon Timmermans. Krieglambikus.
Ich habe es aus dem Bierregal erstanden und ich glaube, es gehört da nicht hin. Und?
Das schmeckt irgendwie sehr unerfreulich, aber es schmeckt wesentlich erfreulicher als vorher.
Was sagst du?
Ja, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, dann kann ich dir das sagen. Moment.
Achtung, er schmeckt ganz anders, als du es erwartest.
Oh mein Gott!
Das würde ich meinem Kind mit zur Schule geben.
Das schmeckt tatsächlich nach diesen ganz schmalen, kleinen Kirschbonbons. Die ein bisschen so sind wie Kaugummi, aber dann isst du sie und auf einmal lösen die sich.
Die sind in dieser kleinen quadratischen Packung, ja, die es früher immer beim Arzt gab.
Die so eingepackt sind, so einzeln wie kleine Geschenke.
Die Bonschen, die du auch so im 10.000er-Pack kaufst für 7 Euro.
Genau, ja. So schmeckt das.
Genau, das war,
mit
da waren
ein bisschen
die,
Bier.
Die grünen Kirschen auch immer die besten.
Ja.
Oh. Himbeer war auch nicht schlecht. Letztens gerade auf der Arbeit gehabt, kiloweise gegessen.
So.
An dieser Stelle haben wir den politischen Kompass beendet.
Und wir sind stolz und können sagen, dass wir...
Und ich habe die letzte Frage leider nicht mehr in Gänze im Kopf.
Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit.
Ja, was haben wir denn jetzt gesagt?
Ja, das habe ich mich
ich
auch
bin mir
gerade
da jetzt gerade nicht sicher.
Ich wollte gerade so schön als Schlussfazit sagen, wir haben mit starker Zustimmung die letzte Frage abgeschlossen.
Das stimmt aber nicht.
Nee, das stimmt aber nicht. Aber wie haben wir sie denn?
Also ich bin tatsächlich nicht ganz irgendwo am Ende.
Ich bin, glaube ich, bei Zustimmung, die oftmals über Sex, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil sie...
In Sex, unserem...
Weil sie aber nicht sie die zielführend ist.
Ja.
Nee, also ich... bin da eher bei leichter
Bist
Ablehnung.
Du meinst, wir könnten mehr Offenheit
Ja.
Wir könnten mehr wahre Offenheit gebrauchen.
Ja, wahre.
Und
bei
weniger
der wahren.
Werbungsoffenheit.
Ich gehe ja grundsätzlich mal von der wahren Offenheit aus.
Ich gehe von irgendeiner Offenheit aus.
Aber dann, ich bin trotzdem für mehr. Weil dieses ganze Sex-Ding, Werbung, Sex-Ding. Nee, Offenheit, wirkliche Offenheit, Offenheit halt.
Ich würde da gerne eine weitere Perspektive einwerfen.
Ach, hey.
Ich habe keine Zeit, eine weitere Perspektive einzuwerfen, denn meine Freundin kommt in etwas weniger als 15 Minuten am Bremer Bahnhof an, was dazu führt, dass ich jetzt sofort los muss.
Jetzt sofort.
Es war mir eine Ehre, die Nummer 50 mit euch beiden 50 zusammen zu machen. 50a mit euch beiden zusammen hier durchzuführen. Und ich melde mich schon mal ab. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Fick ja.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss, Lars. Schön, dass du da warst.
Und wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann gleich dazu.
Nein, wir machen das jetzt zu Ende. Lars geht raus. Möchtest du gerne?
Ja.
Da sind wir wieder. Jetzt schon. Und wir machen jetzt das Ende der 50a. Wo waren wir denn gerade?
Wir waren uns noch nicht sicher, wie wir diese Frage jetzt letztendlich beantworten.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war.
Oh, und das Tablet liegt an einem Lernplatz.
Das Tablet liegt an Lars Platz und der ist gerade abgehauen. Die Offenheit über Sex geht zu weit. So,
und da waren wir jetzt uns noch nicht sicher, was dieser Begriff Offenheit überhaupt bedeutet. Hm. Lars war ja eher bei der Zustimmung, aber auch nicht bei starker Zustimmung. Und ich bin eher bei Ablehnung, weil ich denke, dass die Offenheit noch nicht weit genug geht. Hm. In dem Sinne, wie wir es gerade diskutiert haben. Also, dass man ehrlich darüber spricht und wir uns nicht so bestimmen lassen von der Umwelt. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel die sexualisierte Werbung und so weiter. Wo es ja schon sehr offen ist, aber halt nicht in der Art und Weise, wie ich mir das wünschen würde. Deswegen bin ich bei Ablehnung. Nicht starke Ablehnung, aber Ablehnung.
Ich stimme dir absolut zu.
Sehr schön. Dann klick das doch mal an. Oder Gut.
Ich klicke das mal an.
Ja, sehr gut.
Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann mal kurz darüber reden, wo wir im...
Spannend.
Wo wir im Schatten dieser ganzen Dinge, die wir angeklickt haben, im politischen Kompass uns befinden. Aber an dieser Stelle endet diese Folge.
Ja.
Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart.
Tschüss.